Hallo
und herzlich willkommen zu Lukast, dem Filmpodcast mit Lukas Gröning und Lukas Knabe.
Paul W.S. Anderson gilt als Vertreter eines vulgären Autorismus, kann jedoch auch ernstzunehmenden Sci-Fi-Horror inszenieren. Wir reden über Event Horizon.
Viel Spaß beim Zuhören.
Hallo und herzlich willkommen zu Lukast, der Filmpodcast mit Lukas Gröning, das ist meine Wenigkeit, und Lukas Knabe, das ist der Herr mir gegenüber. Hallo Lukas.
Hallo Lukas Gröning, einen wunderschönen guten Tag in die Runde. Herzlich willkommen zur nächsten Folge zum Film Event Horizon. Ihr habt es natürlich schon gelesen. Wir haben uns etwas verspätet. Das war ja mein Pick, der Film. Und das wäre eigentlich so der perfekte Film gewesen für die Zeit um Halloween. Das haben wir jetzt mit Erfolg leider so ein paar Wochen verpasst. Der eine Lukas ist mal krank geworden. Der musste sich auskurieren, der musste wieder gesund werden. Ist jetzt allerdings hier munter, froh, frisch und weitestgehend gesund am Mikrofon zum Film. Ja, Event Horizon aus dem Jahr 1997. Und bevor wir so den Deep Dive wagen, quatschen wir erstmal drum, was haben wir uns zuletzt gesehen?
Ja, soll ich mal anfangen?
Fang an,
super gerne. Ich habe unfassbar viel gesehen. Also vor allem viele Rewatches dabei. Ich habe Freitag der 13. Teil 3 gesehen. Das mache ich meistens zu Halloween. Das ist dieser erste Freitag der 13. Film, in dem Jason diese berühmte Eishockeymaske trägt. Das ist vorher ja nicht der Fall. Ich werde die vorherigen Filme jetzt nicht spoilern, aber das ist so der erste. Und das finde ich irgendwie immer sehr charmant, dieses Aufrollen dieser Geschichte. Viel mehr möchte ich dazu aber auch gar nicht so wirklich sagen. Ich habe Dracula von Francis Ford Coppola gesehen, aus den 90ern auch. Das wird vielleicht dann in den nächsten Folgen irgendwie wichtig oder wird sich vielleicht erschließen, warum ich das gemacht habe. Genauso habe ich die Dracula-Verfilmung aus dem Jahre 1958 nochmal gesehen. Das war tatsächlich gestern erst übrigens, also die mit Christopher Lee, ja, in der Hauptrolle von den Hammer Studios. Und dann, Stichwort Hammer Studios, habe ich was sehr, sehr Schönes entdeckt, nämlich Stadt der Toten. Kennst du das?
Sagt mir nichts, es gibt ja immer irgendwie Land of the Dead, City of the Dead, also da gibt's ja, sag ich mal, immer irgendwie so einen Werkzeugbaukasten, der in den 70er, 80ern immer mal irgendwie so ein bisschen durchgeschüttelt wurde und dann haben wir irgendwie Stadt der Toten, Land der Toten, sagt mir aber jetzt erstmal per se nichts, klingt aber so nach so einem ganz normalen, generischen Zombie-Slasher.
Ist kein Zombie-Film, nee. Okay. Also es ist ein Film, in dem es darum geht, dass eine Studentin, die sich für Geschichte interessiert, sich fragt, beziehungsweise durch einen Professor, der von Christopher Lee auch gespielt wird, auf die Fährte gebracht wird, dass es in einer bestimmten Stadt mal zu einer Hexenverbrennung kam und dass diese Stadt seitdem verflucht ist, weil diese Hexe eben im Moment ihres Todes einen Fluch ausgesprochen hat. Und sie möchte unbedingt mal in diese Stadt fahren und sich das angucken dort und trifft dann so auf diese Bewohner und das entrollt sich so ein Spiel dahingehend, dass diese Bewohner irgendetwas zu verheimlichen scheinen irgendwie und sie versucht dem Ganzen dann auf den Grund zu gehen. Das ist ein sehr, sehr toller Film, der mich so ein bisschen auf die Spur gebracht hat, dass das wahrscheinlich eine der großen Einflüsse war für so Filme wie The Wicker Man beispielsweise. Das fand ich sehr, sehr krass, das zu sehen, dass auch das ganze Schreiten durch diese Stadt so unangenehm ist und man die ganze Zeit das Gefühl hat, dass die Person, die dort durchgeht, beobachtet wird und als ob diese ganze Stadt so ein Spiel spielt mit dieser Person und diese Person, genauso wie wir Zuschauer, die einzigen sind, die nicht so richtig wissen, was wir damit anfangen sollen mit diesen ganzen Figuren und so. Das ist sehr, sehr toll gemacht. Aus dem Jahre 1960 von Hammer Studios, wie gesagt, Christopher Lee ist mit dabei, kann ich sehr empfehlen, habe ich mir natürlich direkt bestellt. Ich habe den, auch wenn es den frei auf YouTube gibt, aber so bin ich halt irgendwie, habe ich den geschaut. Freue mich drauf, den nochmal zu sehen und vor allem auch irgendwann mal einen Podcast mitzubringen. Das kann ich schon mal sagen. Wobei man ja sagen muss, das verspricht man ja immer. Ne? Man nimmt sich ja so viel vor und wahrscheinlich wird es dann nie was. Weil,
geht mir nicht anders, ja.
Aber vielleicht kommt das ja irgendwann mal. Also,
weißt du den Originaltitel?
The City of the Dead.
Ach so, tatsächlich.
Genau,
okay.
Das heißt genauso.
Alles klar. Ja. Ich hatte jetzt nur vermutet, dass irgendwie die deutsche Übersetzung da wieder fantasielos war, dass die gesagt hätten, ach, nennen wir das Ding einfach Stadt der Toten. Aber der Originaltitel ist dann beispielsweise dann die italienischen Originaltitel, das sind dann immer so fast ganze Sätze. Ja. Und man hat denen dann einfach irgend so einen ganz kurzen, stiefmütterlichen Namen gegeben. Aber wenn das so richtig heißt, dann
okay. Wobei aus dieser Zeit ist es ja oftmals auch so, dass die Deutschen diesen Film dann wiederum Titel gegeben haben, die vollkommen anders sind und da sind richtig kreativ. Ja. Ne? Wir hatten ja schon mal die Stunde, wenn Dracula kommt hier im Podcast.
Stimmt, Black Sunday.
Und der heißt ja im Original ganz anders. La Maschera del Demonio, glaube ich, die Maske des Dämons oder der Dämonen und so. Und hat auch nichts mit Dracula zu tun. Ne? Es ist, ja. Oh, siehst du, da haben wir wieder Dracula. Genau, dazu aber später. Dann habe ich Kung Fu Hustle mal wieder gesehen. Toller Film aus, das ist eine gute Frage. Ich glaube aus China tatsächlich. Hast du den schon mal gesehen? Nee. Das ist so ein typischer Film, der früher einmal auf RTL 2 kam, ganz nachts oder sowas. Es geht im Prinzip darum, dass eine, ja, so ein bisschen Verliererperson in einem historischen Setting unbedingt Mitglied in einer berüchtigten Gangsterbande werden will, die sich die Axtgang nennt und versucht über den ganzen Film hinweg irgendwie da auf den Zug mit aufzuspringen und gerät dann in Konflikte. Auf der einen Seite ein gewisses empathisches Gefühl den Bewohnern dieses Ortes gegenüber zu haben, in dem diese ganze Geschichte spielt, und auf der anderen Seite dann eben unbedingt dazugehören zu wollen, so heißt es richtig, zu dieser Gang. Es ist eine Komödie. Und es ist eine Komödie, die vor allem sehr, sehr stark, sehr effektstark ist, kann man sagen, sehr, sehr viele spektakuläre Sequenzen bietet und das Ganze aber auf so eine quirlige, lustige Art und Weise macht, dass es mich damals als Kind vor allem schon immer beeindruckt hat und fasziniert hat und das als in meinem Erwachsenenleben jetzt auch tut. Ist ein Film, den wir unbedingt mal in diesem Podcast besprechen müssen. Werden wir irgendwann mal machen. Lass das jetzt einfach mal so stehen. Genau, was habe ich noch so gesehen? Ah ja, genau, natürlich. Terrifier 3 kam ja im Kino. Da wollten wir ja eigentlich zusammen hin. Ja. Bist du nur krank geworden. Richtig. Dann. Und ich bin mit einem anderen Kumpel rein. Und das war schon ein sehr großes Vergnügen. Ich kann mich noch daran erinnern, dass wir beide ja zu Terrifier 2 oder mit Terrifier 2 durchaus unsere Probleme hatten, da der Film ja zwar diese extrem krassen Sequenzen dann teilweise hat, aber das sehr, sehr träge nur alles erzählt und es sehr, sehr viele so Telenovela-artige Momente gibt und so, die dann immer nicht ganz so viel Spaß machen, sag ich mal. Das ist jetzt in Terrifier 3 auch so, aber es wird doch deutlich stärker angereichert mit einzelnen kleineren Sequenzen und Segmenten, durch die Art the Clown dann auch durchgeht. Also diese ganzen eher langweiligeren Momente werden noch durchsetzt mit so anderen kleineren, wie kann man sagen, so kleinen Kirschen, die man dann zwischendurch mal so zum Snacken bekommt. Das hat schon sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen, auch wenn der Film gerade gegen Ende, wenn er nochmal richtig anzieht, auch so ein paar Momente hat, wo man sich fragt, warum das jetzt so gemacht wird. Mhm. Also wo so One-Liner kommen, wie zum Beispiel, jetzt habe ich dir alles genommen, was dir jemals wichtig war und solche Sachen. Und man denkt sich so, oh Gott, ey, das halt doch einfach die Fresse und zieh doch einfach das durch, wofür wir als Publikum hier sind. Das ist natürlich sehr problematisch ist im Großen und Ganzen, aber wenn man eigentlich nur für dieses Effektgewitter reingeht, für diese gewalttätigen Momente, dann ist das wahrscheinlich ein Film, der nochmal auf den zweiten Teil eine Schippe drauflegt, muss ich sagen. Auch wenn die Schlafzimmerszene in dieser Form nicht nochmal so krass wiederholt wurde. Das kann man, glaube ich, sagen, ja.
Aber ach so, also die Gewaltspitze des zweiten Teils wird in ihrer Viszeralität nicht übertroffen.
Man kann darüber nachdenken irgendwie, aber ich fand nicht, dass in diesem Film etwas so Krasses zu sehen war wie im zweiten, in dieser einen Szene. Ja, das kann man schon sagen. Aber der Film bietet genug, dass man da als Horrorfilm-Fan, der sich so ein bisschen an abgeschnittenen Körperteilen und so weiter ergötzen möchte. Ja, das macht schon Spaß. Was ich interessant fand, ist, dass was ich interessant fand, ist, dass jetzt auch Gewalt gegen Kinder eine sehr, sehr große Rolle spielt in diesem Film. Auch wenn man sich nicht traut, diese tatsächlich zu zeigen, sondern eher das Ergebnis dann am Ende präsentiert. Das war aber so ein Moment, oder so ein Ding, wo ich dachte, das ist so eine kleine Grenzüberschreitung, die ich dann schon interessant
fand. Das ist schon Underground, ja.
Ja. Okay. An mehreren Stellen auch, muss man dazu sagen. Also das geht schon zur Sache.
Ja. Da geht ja auch wieder tierisch lang, ne? Also über 2 Stunden?
Da geht knapp 2 Stunden.
Okay, und gibt's so eine richtige Handlung? Gibt's irgendwie ein echtes Storytelling?
Ja, es gibt eine Handlung, die schließt auch direkt an den zweiten Teil an. Da gab es ja ein Final Girl und plus den Bruder des Final Girls damals. Ich weiß die Namen leider nicht mehr, ich bin da so schlecht mit Namen. Die spielen auch im zweiten Teil wieder eine wichtige Rolle oder die Hauptrolle neben Art, kann man sagen. Mhm. Ja.
Hat, ohne jetzt zu viel spoilern zu wollen, aber vielleicht kann man ja die Frage doch irgendwie vorsichtig stellen. Entwickelt sich irgendwie die Figur Art the Clown oder ist das einfach der Horror-Clown, der einfach ist?
Die Figur entwickelt sich in einem gewissen Maße so, als dass wir eine Origin-Story erahnen können. Okay. Die wird aber nicht aufgefächert, es wird nicht erklärt, okay, so ist Art Art geworden oder so, sondern es hat eher was mit übernatürlichen Kräften zu tun, sagen wir es mal so. Was man ja nach dem zweiten Teil auch schon irgendwie erahnen kann. Mhm. Ne? Also wir werden jetzt den zweiten Teil natürlich auch nicht spoilern, aber da wird ja am Ende, gibt es ja eine Szene, die zeigt, dass das eventuell ein übernatürliches Wesen ist. Und das wird ein bisschen mehr ausgeschmückt, aber auch nur so, dass man sich so seinen eigenen Teil dazu denken kann. Also es wird nichts auserzählt und ich hoffe auch, dass das in folgenden Filmen, weil der wird ja mit Sicherheit fortgesetzt, der dritte Teil war mit Abstand der erfolgreichste bisher, ist im Mainstream angekommen. Da können ja sogar Kinder einfach so reingehen. Ne? Also in den USA haben den auch Kinder gesehen. Das ist ja ganz lustig, habe ich dann im Nachhinein mal festgestellt, dass das ganz normal ist, dass da irgendwie Kinder Art den Clown zumindest kennen und dann dementsprechend die Filme ja wahrscheinlich dann irgendwie auch gesehen haben oder so.
Ja.
Also auf jeden Fall geht das.
Also jetzt die Frage, ob das jetzt, sage ich mal, gesellschaftlich vollkommen nonchalant affirmiert wird, dass man sagt, okay, ich gehe jetzt hier mit einer erwachsenen Person als 12-Jähriger in diesen Film. Also das würde ich schon ziemlich krass finden, wobei man irgendwann meint, irgendwie so dieses Brüder Amerika, darfst du musst irgendwie, bis du 40 bist, irgendwie deinen Ausweis zeigen beim Kauf eines Bieres, aber darfst dann irgendwie hier so eine Schlachtplatte einfach mal als junger Bub oder junges Mädel mit deinen Eltern mal so schön zum Familienabend am Wochenende irgendwie schauen.
Ja.
Das wäre mal interessant rauszufinden, wie da irgendwie so die Geisteshaltung ist. Denn ich finde zu Recht, auf der einen Seite muss ich sagen, ich finde es gut, dass solche Filme den Weg nach Deutschland ungeschnitten finden ins Kino, dass sowas gesehen werden kann, dass sowas diskutiert werden kann, dass sowas auch einfach als Filmkunst auch wahrgenommen wird, um sage ich mal so dieses Filmportfolio in Deutschland zumindest in die eine Richtung, in diesen einen Wert des Films zumindest neu zu verhandeln. Man muss es ja nicht gut finden, man muss es nicht toll finden, aber ich sag mal, als Teil des Diskurses finde ich super, dass wir das, sage ich mal, unzensiert zur Verfügung gestellt bekommen. Auf der anderen Seite finde ich es aber dann auch ganz sinnvoll, dass da irgendwie sich keine Kinder rein verirren sollten. Ich kann verstehen, das ging mir auch nicht anders. Ich habe solche Filme auch geguckt, ich bin da auch irgendwie rangekommen. Aber da jetzt freudestrahlend mit einer großen Packung Popcorn ins Kino zu wandern, also so wild war es dann bei mir auch nicht. Würde ich ziemlich krass finden, wenn das in den USA tatsächlich so wäre. Oder wenn gegenüber des Films, der ja vielleicht auch so eine abgebrühte oder vielleicht auch so eine karnevalisierte Haltung besteht, dass man sich bereits so davon distanziert hat und sagt, naja, ist eh nur Käse. Kannst du ruhig mitgucken, das ist so ein Quatsch. Klar ist da viel Blut und irgendwie viel Rot und viel irgendwie Gedärm. Aber so richtig Ernsthaftigkeit oder irgendwie so eine bittere Miene ist in dem Film ja eigentlich nicht vorhanden. Da könnte ich mir noch denken, dass man da vielleicht sagt, okay, hier, damit können 12-Jährige, 10-Jährige, 14-Jährige vielleicht klarkommen, weiß ich nicht, können das vielleicht abstrahieren. Ich habe keine Ahnung, wie da die, also, die haben ja nicht FSK, die haben ja PEGI.
Ich weiß gerade nicht, ja. PG, ja. Ja,
so. Ja, also die irgendwie haben die ja eine andere Zulassungsstelle, Zulassungsbehörde. Da ist es schon so, dass einige Filme, die ab 18 sind, dort ab 14 freigegeben sind. Also da scheint man schon irgendwie etwas liberaler zu sein. Aber gut, ich habe den Film jetzt nicht gesehen, aber das würde mich mal wirklich interessieren, ob da wirklich derzeit, gerade im Moment, in den USA irgendwelche Kinder mit ins Kino steuern und sich den Film angucken, würde ich krass finden.
Also ich kann es fast nicht glauben, weil der Film ist wirklich krass. Das ist wirklich, wirklich stark. Auch wenn es natürlich sehr grafisch ist und ich mich dabei erwischt habe, dass ich in den meisten Szenen eher gelacht habe, tatsächlich, weil ich das irgendwie sehr lustig fand. Und man das irgendwie in dieser Reihe mittlerweile als so eine verselbstständigende Bewegung wahrgenommen hat, dass halt irgendwas Schlimmes passiert diesen Figuren, dass man diese Figuren ähnlich als psychologische Personen sehen sollte, sondern eben nur als Personen, die dafür da sind, dass etwas mit ihnen gemacht wird und passiert. Aber trotzdem, da gibt's, ich hatte dann gegen Ende wirklich einen Moment, wo ich auch mal kurz wegschauen musste.
Also?
Tatsächlich, ja, das kann ich dir, nee, ich sag's dir nicht, weil du
willst den Film noch gucken. Ich möchte den Film noch schauen. Ich weiß nicht, ob ich den mir irgendwie im Streaming hier zu Hause anschaue oder ob ich da wirklich noch ins Kino gehe. Ich müsste jemanden finden. Das ist gar nicht so leicht, muss man dazu sagen. Also du und Basti, ihr seid da schon so die einzigen.
Ich würde da noch mal reingehen.
Ach so.
Ja, ich würde da noch
dann mal reingehen. Dann reden wir noch mal
drüber. Aber ich sag jetzt nur ein Wort, dann wissen die Leute wahrscheinlich direkt, welche Szene ich meine. Und zwar Ratten. Okay. So, das ist ganz schön krass. So. Aber drumherum, alles drumherum lässt sich eigentlich ganz gut genießen. Ist ein martialisches Wort, das sozusagen. Aber so ist es im Endeffekt schon, muss man ganz ehrlich sagen. So, ich will aber ganz kurz, ich hätte jetzt noch über einen Film gesprochen, aber ich finde, ich habe jetzt schon ein bisschen viel geredet. Und da, der nächste Film, den ich hier nennen möchte, ist In the Mouth of Madness. Da möchte ich jetzt gar nichts zu sagen. Da will ich dir nur sagen, also erstmal, es ist ein Film von John Carpenter mit Sam Neill auch. Ist ein interessanter Bezug zu dem Film, den wir heute besprechen. Das ist ein Film, den wir auf jeden Fall im nächsten Jahr besprechen werden. Okay. Das kann ich schon versprechen. Mhm. Der ist ganz oben auf meiner Liste an den Filmen, die ich auspicken werde. Deswegen erfahrt ihr zu In the Mouth of Madness, Mächte des Wahnsinns heißt er im Deutschen, im nächsten Jahr dann irgendwann was dazu. Und ich gebe die Frage an dich zurück, was du denn so gesehen hast in letzter Zeit.
Ich habe einiges gesehen, sowohl zu Hause als auch im Kino. Ich würde mal mit meinem Kinofilm anfangen, mit meinem ja doch sehr überraschenden Kinoerlebnis. Ich war nämlich bei Hagen im Tal der Nibelungen von den Regisseuren Boss und Stannard. Und ja, erzählt, wie gesagt, die Geschichte des Hagens von Tronje ist ja auch eine Buchvorlage oder beruht auf einer Buchvorlage, der die Königstochter ja Kriemhild liebt. Und man kennt ja die Story über den Drachentöter Siegfried. Der taucht auch hier, Achtung Spoiler, im Film auf und spendet einem ja sehr weltschmerzenden Königshaus Hoffnung. Und gefährdet aber auch die Liebe zwischen Hagen und Kriemhild sehr massiv, sodass es dort auch zu einfachen, ja, männlichen Konflikten kommt. Und man erzählt auf einem klassischen Pfad eine sehr tragische Geschichte, eine düstere Geschichte und einen sehr pessimistischen Liebeskampf, der durch sehr einfache, populäre Filmmotive zugänglich gemacht wird. Man schafft ganz leicht eine Identifikation natürlich mit unserer Hauptfigur Hagen, kann sofort super mit dieser Figur connecten. Und zumal aber der Schauspieler Reis Naber, bin ich mir nicht ganz sicher, ist ein niederländischer Schauspieler, das aber auch super spielt und alles bietet, um, sage ich mal, in die Rolle des liebenswerten, gedroschenen Hund und des verkannten Helden irgendwie zu schlüpfen und das Ganze dann auch als Hagen von Tronje mit grimmiger Miene sehr gefühlvoll zu verkörpern. Das gelingt ihm wirklich gut. Der Film sieht auch allgemein fantastisch aus, hat einen sehr, sehr guten Score von einem nicht so namhaften Komponisten. Also ich hätte verwetten können, dass da wirklich ein großer Komponist dahinter steckt, der einem zumindest so im konventionellen Film was sagt, war aber nicht so, hat sich wirklich toll angehört und hat sich auch irgendwie ähnlich angehört. Ich muss da nochmal reingehen, nochmal gucken. Das Ganze wirkt auch durch diesen sehr aufgeladenen Score vielleicht an manchen Stellen etwas pathetisch, vielleicht auch etwas profan. Mich hat es jetzt weder gestört. Ich fand es auch jetzt nicht übertrieben kitschig. Man muss sagen, dass als Produktionsfirma unter anderem RTL Plus mit tätig ist. Also es ist auch ein Teil eine deutsche Produktion oder es ist sogar eine deutsche Produktion. Und das hätte ich nicht erwartet. Also man kennt einige historische Epen, die mal als TV-Spielfilm verfilmt wurden. Da gibt's sogar, ich glaube, mit Benno Fürmann bereits einen Zweiteiler, der wurde Anfang der 2000er mal veröffentlicht, den hatte ich mir mal auf Video quasi gebrannt oder kopiert mit einem Videorekorder, den hatte ich ein paar Mal angeschaut, da war auch mit, da hatte auch irgendwie die Hexe oder eine Walküre, hatte da Sonja Kirschberger, vielleicht kennt man die noch.
Ich kenne das aus der Werbung irgendwie.
Der lief hunderte Mal in der Werbung, war wie gesagt ein Zweiteiler, wurde da auch richtig groß beworben.
Daran merkt man übrigens, dass wir Millennials sind. Ja. Ne? Also dass man so sagen kann, ja, das kenne ich aus einer Werbung noch irgendwie.
Richtig.
Dass man noch Fernsehen geschaut hat.
Damals, ich habe die Werbeausschnitte auch noch vor Augen. Also ich habe die Werbung fast noch besser vor Augen als den Film selbst. Ich hatte aber den Film wirklich geguckt. Und das war wirklich so eine billige, cheesy TV-Spielfilm-Orgie, die heute wahrscheinlich nicht mehr so positiv rezipiert werden würde, wenn das überhaupt noch möglich ist. Ich weiß gar nicht, in welchem Archiv der Zweiteiler schlummert. Haben wir hier nicht. Ist ein wirklich kontrastreicher, sehr extrem unterhaltsamer und auch, wie gesagt, wohlbedachter, wirklich auch sehr, sehr stimmiger, einfacher Film, der nicht so epochal daherkommt, wie man jetzt vermuten lässt, wenn es um Siegfried geht, wenn es um die Siegfried-Sage geht und so weiter und so fort. Da ziemt man sich ja gerade im deutschsprachigen Raum an, da immer das ganz groß zu machen. Ist hier, finde ich, gar nicht so. Es ist eher ein tragisches Liebesdrama, ein tragisches Melodram, das weniger auf irgendeine Historizität setzt, zwar gut aussieht und das auch sicherlich vom Kostümbild her gut macht, aber dann doch eher ein großes Gewicht auf das Menschliche im Film legt. Das ist mir immer sehr wichtig, wenn die Figuren nicht nur Figuren sind, sondern tatsächlich auch als Menschen spürbar sind. Das ist hier wirklich sehr, sehr gut rübergebracht worden. Hat mir Spaß gemacht, hat mich auch überrascht, hätte ich wie gesagt nicht mitgerechnet. Da auf jeden Fall eine Empfehlung. Hagen im Tal der Nibelungen kommt, glaube ich, noch im Kino. Lange dürfte es allerdings nicht mehr dauern, aber ich denke mal, das wird nicht lange dauern. Dann wird es den auf Blu-ray geben oder in irgendeinem Streaming-Portal. Da kann man sich das gern mal angucken. Als nächstes habe ich den Film Five Nights at Freddy's gesehen. Ich habe mir eine Notiz dazu gemacht. Die Notiz heißt kein Kommentar. Ich weiß nicht. Also ich könnte jetzt Zeit damit verschwenden zu sagen.
Was ja auch ein Kommentar ist.
Ja, wie wenig dieser Film zu mir passt. Ich möchte nicht sagen, dass es ein schlechter Film ist. Das maße ich mir nicht an. Aber ist einfach nicht mein Film. War vielleicht auch nicht die richtige Situation, war vielleicht auch nicht die Stimmung. Ich hatte den Film mit unseren Kumpels Christian und Janek zusammengeguckt und vielleicht war das einfach nicht das richtige Setting, um sich in etwas gediegneren, leichteren Horrorfilm einfach mal genüsslich zu widmen. Hat vielleicht, wie gesagt, nicht gepasst, fand ich nicht gut, hat keinen Spaß gemacht.
Also es ist ja ein Film, der auf einem Videospiel basiert, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja. Das heißt auch schon wahrscheinlich auf so eine gewisse Massenkompatibilität setzt in einer gewissen Form. Also du hast wahrscheinlich keine größeren Gewaltspitzen jetzt drin. Oder wie kann ich mir das, was ist das für ein Film? Wie kann ich
mir das vorstellen? Naja, man versucht natürlich schon die Spielmechanik im Film auch spürbar zu machen. Und wir haben jetzt aber hier nicht das Spiel mit einer Spielgrafik, sondern wir haben das, wie gesagt, jetzt hier, sage ich mal, als Realverfilmung. Und man versucht jetzt, wie gesagt, eine reale Person in genau die Situation zu packen, die im Videospiel dann und wann, ich habe das Spiel nicht gespielt, ich habe es mir nur mal kurz angeguckt und ich muss auch sagen, dass wirklich sehr, sehr viele Schüler im Alter zwischen 12 und 14 sehr, sehr bewandert darin sind, wenn es darum geht, sowohl Spiel als auch Handy-App als auch Film irgendwie miteinander in Einklang zu bringen. Also da gibt es schon eine gewisse Kohärenz, da gibt es auch wirklich irgendwie einen gewissen Vorrat, einen gewissen Fundus, den man nicht einfach so unter Gebühr jetzt mal so in den Film packen darf, sondern das wurde anscheinend alles schon so gemacht, als dass die Zielgruppe, zu der ich mich jetzt nicht zählen würde, das Ganze schon wirklich honorierend wahrgenommen hat. Aber ja, man hat dann einfach die Figur, kennt man aus die Tribute von Panem, Name Josh Hutchinson, könnte der Schauspieler sein.
Ja.
War mal ein bisschen so ein Teenie-Star, ist jetzt hier wieder im Film und ja, durchläuft einfach so diesen Erkenntnisprozess, den man mit diesen Animatronics in dieser Pizzeria hat. Es geht um ein Entdecken, es geht um, das sind keine Level, aber es geht um so ein, es geht schon um ein sich wiederholendes, redundantes Voranschreiten. Der junge Mann muss dann eben immer nachts dort arbeiten, muss da halt irgendwie den Nachtwächter spielen in dieser Pizzeria, muss da gucken, dass da nichts passiert, dass da irgendwie die Kamerabildschirme alle irgendwie leuchten und ansinnen und dass die Kameras gut ausgerichtet sind, bla. Und dann passiert eben immer einiges, was man sich irgendwie schon so gesagt hat. Und diese Animatronics, die haben Leben. Und dann gibt's dann irgendwie noch so ein kleines Kind, die findet dann irgendwie so einen freundschaftlichen Zugang zu den Animatronics und zeigt dann auch den anderen, guck mal, die töten zwar auch, aber die können auch ganz lieb sein und die sind ja hier irgendwie gefangen und wir müssen die irgendwie verstehen. Und da wird, ich weiß nicht, irgendwie so eine alle lieben Barney-Story dann draus gemacht, die sicherlich der Zielgruppe gefällt, aber der Film ist weder spannend, noch hat er für mich irgendeinen Schauwert gehabt, dass man sagen muss, genau deswegen muss man diesen Film sehen. Also der USP des Films ist anscheinend, dass man jetzt ein Videospiel, ein Independent-Videospiel verfilmt hat, das sich eben irgendein Studio gewagt hat, das relativ aufwendig zu produzieren. Dann kann man sich das auf jeden Fall mal angucken. Der Film ist ab 16 freigegeben, ist an manchen Stellen wirklich düster. Es geht auch, wie gesagt, um Themen des Verlusts, Tod, sag ich mal, so eine Aufarbeitung von auch persönlichen Ängsten, von Traumata. Das Ganze wird auch, wie gesagt, mit den Animatronics oder mit dieser Grundidee des Films so ein bisschen psychologisiert, dass dann unsere Hauptfigur irgendwie eine schlechte Vergangenheit hatte und dort dann irgendwie sich seinen Ängsten so ein bisschen stellen muss und irgendwie sich selbst kennenlernen muss, seine Vergangenheit bearbeiten muss und so weiter und so fort. Ja, es wird sicherlich einen zweiten Teil geben. Das heißt, es gab jetzt irgendwie noch kein Happy End. Aber ja, ging jetzt nicht sonderlich lang, ließ sich sicherlich leicht dahergucken, aber ich habe jetzt schon wieder viel zu viel drüber gesagt, wollte ich gar nicht. Aber es ist einfach kein Film, der es, denke ich mal, hier in unserer Bubble schafft.
Alles klar.
Genau. Dann noch ein Film, der es aber durchaus in unserer Bubble schafft. Zumindest in meine, ich habe mir den Film Ghost in the Shell angesehen. Das Comic aus den 90ern. Die Comic-Verfilmung, kurz zur Story, wir verfolgen die Cyborg-Agentin Major Motoko Kusanagi bei der Jagd nach dem Hacker Puppet Master. Und daraus, aus dieser kurzen Handlung, entspinnt sich ein Sci-Fi-Anime, wirklich dieser klassischen Zeit. Also es gibt ja auch sowas wie, mit den
Akira?
Motorrädern, genau, Akira, die ich bisher sehr stiefmütterlich behandelt habe. Und ich dachte mir einfach mal, ich habe den im Regal stehen gehabt, den habe ich irgendwie mal für ein paar Euro bekommen. Gebe ich dem da ganz mal eine Chance. Ich war irgendwie so in Anime-Stimmung. Und ich wurde wirklich überrascht an visuellen Schauwerten, an einer urbanen, fast schon apokalyptischen Welt, die man dort sehen konnte, die toll gezeichnet war, die toll animiert war, hat man hier wirklich, also ich zumindest, viel Spaß gehabt. Die Bilder, und das war für mich so ein bisschen mein Schwerpunkt bei der ersten Sichtung, die haben wirklich so eine auratische Wirkung gehabt. Also man hat die Figuren, man hat eine relativ einfache Story da gehabt, aber man hat den Szenen auch die Zeit gegeben, um die Umgebung wahrzunehmen. Man hatte transitorische Räume, aber bevor die transitorischen Räume einfach ihr Ziel oder ihr Soll erfüllen, einfach einen Transit zu gewährleisten, gab der Film auch Zeit, mit auch wieder einem fantastischen Score, das Ganze erstmal wahrzunehmen, das Ganze zu erblicken, die Details wahrzunehmen, die Objekte wahrzunehmen, wie das Ganze wirkt, was da für eine Stimmung herrscht, und was dort einfach in dieser Stadt für einen Mikrokosmos aufgemacht wird, in dem dann letztlich, wie gesagt, auch eine sehr sensible, melancholische Stimmung liegt, mit einer wirklich sehr intellektuellen und ja fast schon anthroposophischen Handlung, die wirklich Fragen stellt nach Existenz, nach Transhumanität, nach Identität. Ist also wirklich vollgepackt mit auch sehr modernen, mit sehr aktuellen Themen, die auch heute wahrscheinlich in anderen Kontexten immer wieder verhandelt werden. Allein in diesen Bildern zu schwelgen, die der Film bietet, man kann die auch relativ gut als Screenshots oder als Wallpapers im Internet suchen, hat schon eine Wirkung. Also es ist schon schön zu sehen, wie Anime-Cartoons tatsächlich, und das ist bisher ein Weg, den ich noch nicht beschritten habe, also Comics, Anime ist überhaupt nicht meins. Aber da habe ich wieder mal gesehen, zuletzt habe ich das, glaube ich, in Chihiros Reise ins
Zauberland.
Zauberland mal so wahrgenommen. Den hatten wir, glaube ich, hier mal in großer Runde gesehen bei mir. Und hier wieder, das macht wirklich Spaß, wie Bild, Figur, Ton und dann letztlich auch Geist des Films dann wirklich wie zu einer schönen Komposition werden und einen dann doch mehr beschäftigen können und einen auch auf einer Ebene ansprechen können, die ich dem Ganzen bisher noch nicht so zugesprochen habe. Und das war, wie gesagt, eine sehr schöne Erfahrung. Ghost in the Shell gibt es ganz günstig als Blu-ray. Kann man sich einfach mal organisieren. Genau. Das wären meine drei Filme gewesen.
Genau. Schließt ziemlich gut an Akira auch. Ich weiß nicht, hast du Akira schon mal
gesehen? Habe ich noch nicht gesehen.
Okay, dann wird dir der auch gefallen, bin ich mir ziemlich sicher. Und ansonsten können wir hier auch mal eine kleine Empfehlung noch raushauen dahingehend. Und zwar den Namen Satoshi Kon. der auch, der bekannt ist unter anderem für Filme wie Tokyo Godfathers oder Paprika und auch eine sehr tolle Serie hat, Paranoia Agent. Also wenn ihr auf so einen Kram steht, dann auch da mal reinschauen vielleicht.
Okay.
Ja. Genau, reden wir über Event Horizon.
Yes.
Kommen wir zum Film des Monats, kann man jetzt in dem Fall sagen, nachdem wir uns so viel Zeit gelassen haben. Genau, du hast den Film ausgewählt.
Ja.
Kannst du erstmal so ein bisschen sagen, warum du das gemacht hast?
Ja, ich meine, dass ich dann und wann immer mal gerne einen Horrorfilm in die in unsere Runde schmeiße, das ist, glaube ich, hinlänglich bekannt. Mit Oprah von Dario Argento hatte ich das ja auch getan. Und so ist es auch jetzt wieder ein Horrorfilm geworden. Jetzt könnten einige denken, immer Horrorfilme, das ist mir ein bisschen zu viel. Ich kann euch beruhigen, das wird so bleiben in den nächsten Folgen. Aber ich dachte mir eigentlich, weil das zeitlich so wunderbar gepasst hat, kommt zu Halloween, da machst du jetzt nicht irgendwie keine Ahnung, französisches Arthouse, da suchst du jetzt mal einen Film aus, der auch zu Halloween passt. Und sowohl Oprah hätte gepasst, den haben wir jetzt allerdings, ich glaube, im September eingesprochen. Jetzt hätten wir Event Horizon eigentlich schön im Oktober einsprechen können. Jetzt ist es natürlich schon quasi Mitte, Ende November. Und dadurch hat sich das ein bisschen verschoben. Also ich dachte eigentlich, das ist so unser Bonbon für die Zuhörerinnen und Zuhörer zu Halloween, dass wir da vielleicht einen Horrorfilm nehmen, der nicht unter dem Radar schwirrt. Den gibt's schon immer mal zu sehen. Den gibt's bei Paramount Plus, den gab's auch schon bei Netflix, den gab's auch schon bei Prime. Der ist schon irgendwie da und wird so in dieser, ja, kollektiven oder in diesem kollektiven Kanon einer Filmvideothek kommt der schon irgendwie mit drin vor. Aber man nennt ihn, glaube ich, dann erst vielleicht auf dem zweiten, dritten Atemzug, wenn es darum geht, irgendwelche guten sehbaren Horrorfilme zu nennen. Und da dachte ich mir, naja, ich probiere es einfach mal. Vielleicht kennst du den ja noch nicht und vielleicht kann ich bei dir für so ein Aha-Erlebnis sorgen, dass wir hier vielleicht keine Haute Cuisine des Horrorfilms haben, aber dann doch irgendwie einen sehr, sehr vernünftigen und einen sehr, sehr, sehr beredenswerten und einen sehr anschaulichen Horrorfilm besprechen. Und da dachte ich mir, macht sich Event Horizon vielleicht gar nicht so schlecht, zumal, du wirst ja noch sicherlich einige sagen zum Vulgar Authorism, ist das ein Konzept, das ich sehr gut finde, das ich vertrete, das ich mag, das ich auch irgendwie wichtig finde, dass man auch eben das Vulgäre irgendwie wertschätzt und, sage ich mal so, an Diskursen teilhaben lässt. Und ich denke mal, da ist Event Horizon von Paul W.S. Anderson noch ein Vertreter, der ohnehin mit zu den Besseren zählt und jetzt nicht super viel Überwindung braucht, um jetzt vielleicht gemocht zu werden. Ich glaube, der Film war ein Flop, wird jetzt immer so von so einer Fanbase oder von Fans als ja so kleine Perle wahrgenommen. Dem kann ich mich anschließen, ja. Ich finde ihn sehr gut, habe ihn schon sehr oft gesehen, habe ihn schon als kleiner Krutsch, als kleines Kind sehr oft gesehen und ich dachte mir, komm, das eignet sich mal, gucken wir uns den mal an. Nichts für Kopfschmerzen, aber einfach mal ein cooler Film, über den man mal sprechen kann.
Ja, du hast natürlich bei mir damit quasi offene Türen eingerannt, weil ich ja jetzt nicht der größte Sci-Fi-Horror-Fan zwar bin, aber doch ein sehr großer Bewunderer der Arbeit von Paul W.S. Anderson. Ne? Paul W.S. Anderson, wir können ja ganz kurz mal was dazu sagen. Entschuldigung, ist ein Regisseur, du hast es bereits genannt, der so ein bisschen dieser Richtung des Vulgar Authorism zugeordnet wird. Was ist Vulgar Authorism? Vulgar Authorism ist, ich habe jetzt keine wissenschaftliche Definition rausgesucht, aber um das mal ganz grob so ein bisschen zu schärfen, ist eine Richtung oder eine Bewegung von Filmemachern, kann man sagen, die sich darauf spezialisiert haben, gewisse popkulturelle Phänomene aufzugreifen. Also es ist erstmal grundsätzlich postmodernes Kino. Und es geht darum, eben durch Spezialeffekte, durch eine gewisse Form der Dialoge, durch gewisse irritierende Momente im Prinzip das Konstrukt des Filmes sichtbar zu machen und eben dadurch eben diese Filme als etwas Gemachtes wahrzunehmen und eben so diesen Verführungsstrategien, die Filme normalerweise haben, zu widerstreben. So kann man das vielleicht ganz gut fassen. Und das funktioniert natürlich besonders gut bei ja, so gewissen Sachen, die vielleicht auch eine große Fanbase haben, die dann eben im Medium Film dann auch verarbeitet werden, wie das bei Paul W.S. Anderson eben ist. Also ich gebe jetzt einfach mal das Beispiel. Bei Paul W.S. Anderson ist das so, dass er sehr, sehr viele Videospielverfilmungen gemacht hat, die eben auch eine große Fanbase, wie gesagt, eben haben. Dazu zählen Werke wie Mortal Kombat, die Resident Evil-Reihe. Monster Hunter ist auch so eine Sache. Mhm. Der kam erst vor ein paar Jahren, glaube ich, raus. Und dann eben auch so ein paar andere Stoffe, die jetzt nicht spezifisch mit Videospielen zu tun haben, wie zum Beispiel Alien vs. Predator, wo wir natürlich diesen Bezug zu Alien und Predator haben, ist ja klar. Die drei Musketiere, diesem Roman, und Pompeji, wo es eben um diesen Vulkanausbruch in Pompeji ging. Und alle diese Filme vereint, dass es natürlich eine gewisse Erwartungshaltung gibt, die damit eben einhergeht, wenn man sagt, man macht zum Beispiel eine Resident Evil-Verfilmung. Und das Prinzip ist aber, dass man eigentlich den Erwartungen in einer gewissen Weise komplett widerspricht, kann man sagen, sondern eher so ein bisschen auf die eigenen stilistischen Merkmale achtet und die eher in den Vordergrund des Films rückt. Dazu zählt zum Beispiel, dass Paul W.S. Anderson immer wieder Mila Jovovich, ist auch seine Ehefrau, als Hauptdarstellerin in seine Filme einarbeitet, sodass er sie im Vordergrund steht als tatsächlich die Handlung des Films, sondern sie als ein Objekt, was man in diesem Film immer wieder betrachten kann, ist sozusagen etwas Wichtiges, ne? Also, und dadurch schafft er es eben auch, diesen Auteurgedanken bei sich selbst irgendwie heraufzubeschwören. Also, dass man direkt weiß, okay, das ist ein Film von Paul W.S. Anderson. Das zweite sind natürlich Spezialeffekte. Spezialeffekte, die sehr, sehr häufig auch wieder gewissen Erwartungen widersprechen, weil sie so sichtbar sind, so klar, so als Effekte ausgestellt sind, dass sie eigentlich nicht als überzeugender Teil einer Diagese fungieren können. Ne? Das sieht man auch ganz, ganz stark in seinem Film Death Race beispielsweise mit Jason Statham, der so eine Art Aufarbeitung von Super Mario ist. Wo man auch eben dann so Explosionen hat oder gewisse, ja, Storystränge oder gewisse Momente, die irgendwie so vorhersehbar sind, so klar auch irgendwie als Elemente, die man sonst eigentlich nur im Film sieht, die nichts Realistisches in so einer gewissen Weise haben, ja. Und das kommt so klar raus dann bei diesen Filmen. Das führt dann im Endeffekt dazu, dass diese Filme eine sehr große Ablehnung im Großen und Ganzen erfahren und als schlechte Filme gesehen werden vom Großteil der Menschen. Wir haben ja auch schon mal hier im Podcast einen Film gehabt, der so in diese Reihe eigentlich gezählt werden kann, nämlich Das Phantom der Oper von Dario Argento. Da hatten wir es eben auch, dass wir diese Spezialeffekte haben. Du erinnerst dich an die Wolken und diese schwebende Figur da vor dem Himmel und so, wo man eigentlich sagen kann, wenn jemand eine überzeugende Szene gestalten möchte, kann man das eigentlich so nicht machen und man müsste es auch so nicht machen. Ne? Man könnte diese Spezialeffekte einfach weglassen. Aber Regisseure, die dieser Richtung sich zugehörig fühlen in einer gewissen Weise, wollen eben genau das, dass man das Konstrukt, den Effekt wahrnimmt und dass man eben sozusagen als Zuschauer einen Schritt zurück macht und diesen Film dann als etwas Gemachtes betrachtet. Das ist im Endeffekt Vulgar Authorism. Gibt noch eine ganze weitere Riege an Regisseuren, die dazugehören. Wie gesagt, Dario Argento, das Spätwerk ist quasi komplett davon gezeichnet, also bis heute im Prinzip bis zu Dark Glasses, wenn man sich die Schlangen in Dark Glasses anguckt, dann auch am Ende, die nichts Realistisches haben, ne? Die einfach nur als ein Effekt sozusagen reinmontiert sind hier. Das ist im Prinzip ganz, ganz witzig. Und ich habe mir trotzdem, trotz dass ich diese Bewunderung für Paul W.S. Anderson habe, im Prinzip nie Event Horizon angesehen, weil ich ganz, ganz häufig gehört habe, dass das so der Film ist, wo er wirklich etwas Überzeugendes machen wollte sozusagen. Ja. Wo wirklich im Prinzip man Angst spüren sollte, wo überzeugende Spezialeffekte auch drin sein sollten. Wobei man auch hier, finde ich, darüber streiten kann. Das finde ich ganz spannend. Ne? Da gibt es ja einige Momente, wo man eben genau diese Verfremdungseffekte wiederum hat. Und im Großen und Ganzen, und da würde ich mal den Ball an dich zurückspielen, ist ja aber das, was wir hier in Event Horizon haben, gerade eben nicht das, was Paul W.S. Anderson sonst macht, oder?
Es kommt jetzt drauf an. Ich würde jetzt auch gern auf die Filme rekurrieren, die du aufgezählt hast. Ich habe jetzt allerdings als Referenz von Paul W.S. Anderson nur Resident Evil Teil 1. Und ich glaube Resident Evil Extinction. Das sind die drei inklusive Event Horizon, die ich gerade als Paul W.S. Anderson Filme gerade gegenwärtig gewahr habe. Also die Filme, und natürlich auch vielleicht Event Horizon zuvörderst, haben schon eine gewisse Ernsthaftigkeit und nehmen sich auch selbst als Werk ernst. Wir haben hier wenig Szenen drin, die in irgendeiner Art und Weise überzeichnet wirken, die übersteuert wirken oder die irgendwie aus dem Raster fallen. Ich finde, Event Horizon nähert sich einer Thematik, die durchaus dazu prädestiniert ist, dass etwas schief gehen kann, wenn man versucht, Horrorelemente, Mystisches, aber auch wiederum Dramatisches miteinander zu verweben, dann kann sowas gerade eben, und so würde man es ja Paul W.S. Anderson eigentlich unterstellen, kann sowas schief gehen. Hier finde ich überhaupt nicht. Ich müsste mich seinem Schaffen als Auteur noch ein bisschen nähern. Mir fehlen auch die Beispiele, wo ich jetzt wirklich ausgestellt sehen kann, aha, okay, das ist also der Paul W.S. Anderson, der, sag ich mal, sein eigenes Klischee irgendwie erschaffen hat. Aber jetzt auch in Resident Evil 1 finde ich jetzt auch nicht irgendwie ungewollt komisch. Resident Evil Extinction habe ich zuletzt wirklich als Jugendlicher gesehen. Da habe ich mir den noch in der Videothek ausgeliehen. Da hatte mich jetzt aber auch nicht wirklich was gestört. Natürlich hat man dann gemerkt, okay, hier mangelt es an Budget, hier mangelt es jetzt vielleicht an der Güte der digitalen Effekte oder auch an schauspielerischem Portfolio oder einfach an Schnitt- und Montagekunst, dass die Filme manchmal einen eben so ein bisschen aus der Erzählung rausholen und stören. Haben wir bei Event Horizon nicht, haben wir bei Resident Evil Teil 1 auch nicht, haben wir vielleicht bei Resident Evil Extinction, dass es da diese fast schon so theatralen Bühnenmomente gibt, die dann so einfach fremd wirken. Also man schafft wirklich, wie du schon gesagt hast, so einen innerdiegetischen Raum. Alles wirkt irgendwie aus einem Guss. Und dann gibt es immer noch die Elemente, die ja auch Dario Argento in seinem Film mitunter hat, die einen da so wieder so ein bisschen rausholen. Ob intendiert oder eben unbeabsichtigt, weiß ich gar nicht. Ich glaube, Paul W.S. Anderson ist ein Regisseur, der gerade in den 90er, Anfang der 2000er, glaube ich, noch aus seinem Budget schöpfen konnte und das dann immer weniger. Ich weiß nicht, ob das Ganze wirklich mit dem dünner werdenden Budget korreliert, dass man dann, sage ich mal, als Opportunist, als Rationalist dann irgendwie seine eigene Stilistik findet, um sich irgendwie zu positionieren und trotzdem Film schaffen zu können, der dann auch in irgendeiner Art und Weise rezipiert wird. Monster Hunter soll jetzt auch nicht der tolle Film sein. Ich habe mal ein paar Ausschnitte gesehen. Es gibt ja auch ein Spiel. Das sieht ganz gut aus. Das wird natürlich nicht viel mit dem Film zu tun haben. Aber ich erinnere mich auch, wenn man mal so bei Letterboxd jetzt so abgrast, wie wurden denn die Filme wahrgenommen, dann wären genau eben die Filme, die dann abseits oder nach den 2000er, die dann vielleicht auch schon in den 10er Jahren kamen, von Mal zu Mal als deutlich schlechter wahrgenommen. Und da hast du völlig recht. Da hebt sich Event Horizon ab, der die Momente für mich persönlich fast gar nicht hat. Es ist kein Film, der über die Maßen als ernst oder irgendwie als ernsthaft wahrgenommen werden möchte. Ich finde, man kann schon über Momente im Film sprechen, die ambivalent wirken, die jetzt eben nicht auf ihrer ersten Ebene Angst, Furcht oder irgendwie Suspense erzeugen sollen, sondern die dann durchaus nach mehrmaligem Sehen vielleicht auch komischer und komischer werden. Die Momente haben wir vielleicht, ja. Aber es gibt dennoch zu viele Szenen und zu viele Einstellungen, die mich in meiner Rezeption und in meiner Auffassung von Space Horror maßgeblich geprägt haben, was ich letztlich gut finde oder was ich nicht gut finde. Also ich finde, da ist Event Horizon schon ein ganz guter Benchmark, den Paul W.S. Anderson da mit dem Film gesetzt hat. Deswegen, ich würde auf jeden Fall zustimmen. Ich sehe da auch auf jeden Fall im Kontrast zu dem, wie was du eben auch schon aufgezählt hast, was da eben noch so rumwabert und für allerlei Memes, Klamauk und irgendwie Redestoff sorgt und vor allem für schlechte Bewertungen. Ja, also das, dem würde ich zustimmen.
Ja, sehe ich genauso. Wir werden nachher noch ein bisschen drüber sprechen, warum das so ist, weil wir haben natürlich auch in Event Horizon eine Menge CGI, muss man dazu sagen. Aber das wird eben auf eine Art und Weise eingesetzt, dass ich das dann wiederum relativ produktiv finde für eine Identität als Space-Horror-Film. Mhm. Zu Resident Evil vielleicht mal ganz kurz. Du hast vollkommen recht, dieser erste Teil hat diese Verfremdungseffekte in diesem Sinne noch nicht wirklich, muss man sagen. Aber ich finde dort wird dieser Verfremdungseffekt umso stärker, je mehr Filme man von der Reihe gesehen hat. Mhm. Weil irgendwann das so ist, dass die narrativen Strukturen eigentlich in dieser Filmdiegese keinen wirklichen Sinn mehr ergeben. Also dass Mila Jovovich zum Beispiel von einem Moment auf den anderen auf dem Roten Platz in Moskau ist, ne? Oder dass sie gerade in Resident Evil Retribution, dass das ein Film ist, der sich vollkommen ohne irgendeine Erklärung an so einer Levelstruktur orientiert, sodass Mila Jovovich im Prinzip dann irgendwann nur noch von Raum zu Raum geht und so eine Horde von Gegnern im Prinzip immer wieder umboxen muss oder vernichten muss, ja, mhm. Wo man dann auch so eine Struktur hat von, man bekommt so eine Art Zwischenboss fortgesetzt, bis dann der wahre Boss kommt und dieser Boss ist dann wiederum eine Figur, die wir vorher in einem anderen Film eigentlich haben sterben sehen, ne, und die dann aber irgendwie wieder aufgetaucht ist, ohne eine größere Erklärung oder sowas, ne, und da im Prinzip sorgt dieses Fehlen einer Erklärung dafür, dass diese Filme dann doch eine sehr große Ablehnung erfahren und das finde ich eigentlich das Schöne am Vulgar Authorism, dass dadurch aber eben der Film oder auch das Videospiel als ein Konstrukt wahrgenommen wird, was man eigentlich nicht zu ernst nehmen darf, finde ich. Ne? Also dieses Hinterfragen eines Phantoms und dieses Hinterfragen von Erwartungshaltungen an bestimmte popkulturelle Produkte im Prinzip. Ne? Dass man im Prinzip erstmal auch als Auteur mit einem Werk machen kann, was man will. Und dass man dann auch bewusst eben ganz weit weggehen kann von einem bestimmten Bild, was vielleicht auf der Rezeptionsseite vorherrscht im Prinzip. Und das ist etwas, was ich diesem Regisseur hier ganz, ganz hoch halte. Aber vielleicht reden wir nochmal über Resident Evil Retribution vor allem. Okay. Da hätte ich tatsächlich sehr, sehr viel Lust drauf. Aber bevor wir da zu weit abdriften, können wir ja vielleicht mal wirklich fest über Event Horizon sprechen. Und vielleicht sagen wir unseren ZuhörerInnen erst einmal, worum es geht in diesem Film.
Ja, das kann ich natürlich wie üblich gern übernehmen. Also, wir befinden uns im Jahr 2047 und man empfängt ein Notsignal vom verschollenen Raumschiff Event Horizon, das seit 7 Jahren als verschwunden gilt. Und das Rettungsschiff Lewis and Clark wird mit seiner Crew unter dem Kapitän Captain Miller, gespielt von Lawrence Fishburne, und dem Schiffsdesigner, also Schiffsdesigner des Schiffs Event Horizon, Dr. William Weir, gespielt von Sam Neill, losgeschickt, um das Schiff zu untersuchen. An Bord der Event Horizon finden sie ja Spuren des Massakers, es gibt keine Überlebenden, alles wirkt irgendwie tot, still und sehr, sehr verlassen. Und die Crew erlebt mit Aufenthalt auf dem Schiff Event Horizon beunruhigende Halluzinationen und Visionen, persönliche Ängste, Traumata, und es stellt sich heraus, dass die Event Horizon nach einer gewissen Zeit stellt sich das heraus, durch ein künstliches schwarzes Loch in eine andere Dimension, in eine chaotische, gewalttätige Dimension gereist ist. Das Schiff ist also nun wieder da aus dieser anderen Dimension. Und das Schiff scheint aber nun ja von einer böswilligen Intelligenz besessen zu sein und manipuliert nun die Crew. Der Dr. William Weir wird von dieser Präsenz des Schiffs mehr oder weniger eingenommen. Er versteht sich zunehmend als Vater des Schiffs, als Schöpfer dieses Gravitationsantriebs und ist, wie gesagt, ja, besessen davon, vor allem das Schiff zu retten, weniger die Crew. Und ja, Achtung, Spoiler, das sollte kein Geheimnis sein. Die Crew wird dann natürlich nach und nach dezimiert, getötet, verunstaltet, gleitet in andere Bewusstseinszustände als das menschliche. Und Dr. William Weir möchte das Schiff natürlich zurück in die andere Dimension bringen. Zum Schluss opfert sich der Captain Miller selbst, um einen wichtigen Teil des Schiffes zu zerstören und die überlebenden Mitglieder zu retten. Es sind dann, glaube ich, noch 2 Mitglieder die überlebt haben, ob die dann so wirklich überleben, so wie man sich das vorstellt, lässt der Film offen mit einer ganz witzigen Szene. Und das war im Prinzip auch schon innerhalb von, ich weiß nicht, vielleicht 8 Sätzen ganz grob überflogen, die Handlung des Films Event Horizon.
Genau, kann man so grob sagen, ist strukturiert in 3 Akte. Also wir haben erstmal so eine Art Vorstellung von allem, ne, von dem Auftrag, von den einzelnen Figuren, die hier alle so für sich auch ihre sogenannten Strong First Impressions bekommen. Das heißt, wir wissen direkt mit den ersten Sätzen, die diese Menschen im Prinzip sagen, wie wir die jetzt einzuteilen haben, was das sind. Also wir haben hier einen Wissenschaftler, wir gehen auf die Figuren gleich nochmal ein bisschen detaillierter ein, aber wir haben hier einen Wissenschaftler und dann haben wir so verschiedene Militärs, ne? Wir haben da einen ganz klaren Anführer, wir haben eher so einen Technik-Nerd dann, wir haben einen, der so ein bisschen macho-mäßiger unterwegs ist, sage ich mal. Wir haben auch die obligatorische, und das muss man leider auch zu dieser Zeit noch sagen, wir haben halt eine Frau, ne? Die dann so auch als Frau dann eben so ein bisschen behandelt wird, so ein bisschen untergebuttert wird, in manchen Momenten zumindest, aber grundsätzlich schon, ja, grundsätzlich eigentlich schon respektiert wird als ein integrer Bestandteil dieser Crew. Genau, haben dann im zweiten Teil so dieses Aufkommen der Visionen und dann die Besatzung oder die Besetzung der Event Horizon im Prinzip, ne? Und diese Visionen kommen dann eben immer weiter hoch, die Bedrohung wird immer greifbarer, bis wir dann im dritten Akt so eine Art Eskalation haben. Also wir haben wirklich diese klassische Eskalationslogik, die man von Hollywood-Filmen eben auch kennt, dass wir eine Bedrohung etabliert bekommen, dann langsam schleichend, und dass das dann alles immer stärker, krasser, explosiver wird, bis dann eben immer mehr Menschen sterben und wir dann eine finale Konfrontation im Endeffekt haben. So. Lass uns mal so ein bisschen über diese Figuren sprechen. Das war nämlich mit so einer der spannendsten Punkte. Was hattest denn du von zu Beginn und dann auch natürlich mit der weiteren Entwicklung, was hast du denn so für einen Eindruck von Dr. William Weir, hier gespielt von Sam Neill? Ich weiß gar nicht, ob wir schon gesagt haben. Ja.
Genau. Also ich finde das ganz witzig. Man kennt ja den Schauspieler Sam Neill durchaus aus Filmen wie Jurassic Park. Und es ist den meisten wahrscheinlich gar nicht bewusst, dass die Filmografie Sam Neills durchaus, was Horrorfilme betrifft, relativ bewandert ist. Wir haben ja noch von Zulawski zum Beispiel Possession, was auch ein sehr, sehr guter Film ist. Und eben dann zum Beispiel hier Event Horizon, in dem ja Sam Neill auch eine ganz gehörige und entscheidende Rolle spielt. Und hier eben Dr. William Weir ist hier für mich so ein bisschen dieser fast schon sehr, sehr klassische, fast schon expressionistische Mad Scientist, der eine gespaltene Persönlichkeit hat, der sehr kühl, sehr depressiv daherkommt, zumindest als solches eingeführt wird, der auch noch, wie gesagt, mit der Suizidierung seiner Frau zu kämpfen hat, seine Traumata verarbeiten muss und dann aber letztlich, sag ich mal, den Job bekommt, zur Event Horizon wiederum vorzustoßen, zu der er ja eine richtige Beziehung hat zu diesem Schiff. Die Figur durchgeht auch, finde ich, einen Wandel. Man erlebt ihn dann auf dem Schiff eher als überzeugenden wissenschaftlichen Pionier. Er kann dort wirklich Vorträge halten, referieren, um was es sich hier eigentlich handelt, auf was für einer Mission und auf was für einem Schiff man sich überhaupt nähert. Und er hat ja im weitesten Sinn auch was geschafft mit diesem Gravitationsantrieb, was vorher niemand geschafft hat, irgendwie dieses Raum-Zeit-Kontinuum zu krümmen und quasi Galaxien im Bruchteil einer Sekunde irgendwie zu überspringen. Genau, und wie die ganze Crew wird er dann natürlich auch psychisch instabil, auf eine andere Art und Weise. Die Crew hat dann eher die Absicht, das Schiff zu verlassen, das Schiff sich selbst zu überlassen. Und da ist, wie gesagt, der Konterpart, der die ganze Crew dann eben so im Schiff behält und da seine Mittel und Wege findet, die ganze Crew, dann sage ich mal, mit dem Schiff im Tag-Team zusammen dann irgendwie zu korrumpieren, ist dann natürlich unser Dr. Weir, der dann auch, finde ich, schon so eine Metamorphose durchschreitet. Am Anfang haben wir wirklich eigentlich so diesen fast schon gebrochenen Wissenschaftler, der dann diese Hoffnung schöpft, wieder sich der Event Horizon nähern zu können, wieder forschen zu können, entdecken zu können, quasi an seinem Kerngebiet arbeiten zu können, und dann aber irgendwie abdriftet zu so einer Art Wächter, Schöpfer des Schiffs, der sich dann auch wirklich äußerlich immer mehr sage ich mal, so diesen extraterrestrischen Kulturpraktiken aneignet, denn das Schiff muss in einer Dimension, in einer Welt gewesen sein, wo Schmerz, Schrecken und Gewalt herrscht. Und das verkörpert dann auch zunehmend das Schiff durch seine ohnehin schon Architektur, aber dann eben auch unser Dr. William Weir. Und er diffundiert dann auch zu so einer dämonischen Präsenz, die erscheinen kann, die sich verändern kann, die zu anderen Personen, sage ich mal, sich wandeln kann. Und der steht natürlich in der Unversehrtheit und im Wohl des Schiffs, ganz im Gegenteil zur Crew, die dann natürlich irgendwie das Schiff ja in die Luft sprengen möchte, vernichten möchte, sich davon entfernen möchte. Genau. Und wie gesagt, hatte ich jetzt schon gesagt, er transformiert sie, wie gesagt, dann eben auch physisch zu so einer Art Dämon. Das Ganze bekommt so einen übernatürlichen Touch. Bis dahin könnte man sagen, okay, wir haben sie irgendwie mit einer Zukunftsvision, die aber noch relativ haptisch und relativ glaubhaft daherkommt. Man nähert sich mit einem Schiff einem anderen Schiff und kann das dann halt entdecken und erforschen. Das ist auch, finde ich, eine klassische Trope, die wir ja beispielsweise bei Alien genauso haben mit der Nostromo. Aber dann bekommt das Ganze, wie gesagt, so einen übernatürlichen, paranormalen oder okkulten Touch, der sehr, sehr spannend wird. Und gerade so dieses Zentrum, dieses antike Relikt, was nicht antik ist, was aber so aussieht wie so ein antiker Antrieb, so ein Relikt außerirdischer Kultur, ja, man muss sich das vorstellen, wie so ein riesig großer Spiegel, der sich, oder wie erstmal wie ein Ball, der aussieht wie, sag ich mal, eine Bombe mit so Dornen, der sich dreht und irgendwie den Antrieb simuliert, das dann aber, wie gesagt, sich verwandeln kann zu einem Portal, durch das man dann durch eine schwarze Materie hindurchschreiten kann, um, sag ich mal, eine andere Welt, eine andere Dimension, etwas zu entdecken, was jenseits der menschlichen Vorstellungskraft liegt. Da werden wir sicherlich noch über die Referenzen und so weiter genauer drauf eingehen. Aber ja, ich würde schon sagen, dass Dr. William Weir dafür sorgt, dass sich die menschliche Realität auflöst und die Crew in einem ja wahnsinnigen Orkus gefangen genommen werden soll, gefangen genommen wird auch teilweise, als Sklave und Opfer ihrer eigenen Probleme, ihrer eigenen Vision, ihrer eigenen, naja, Traumata, könnte man sagen. Genau, also es ist eigentlich ein ganz schöner Wandel von einem ja, Space-Horror-Film, der erstmal mit wirklich wahrscheinlich realen menschlichen Problemen arbeitet, mit realen persönlichen Animositäten arbeitet, wie sich die Crew dann so ein bisschen verstreitet, dass sich unterschiedliche Interessen rausbilden, und immer mehr erweckt dann eben das Schiff Event Horizon zum Leben und das Ganze kommt ins Spiel mit Dr. William Weir. Und ja, es wird eine wunderbar schöne Komposition draus, die dann letztlich auch ja, gut Fahrt aufnimmt und Spaß macht, ja. Habe ich das?
Du hast jetzt schon ganz schön viel
beantwortet. Auf jeden Fall, genau. Wir müssen da nochmal links und rechts auf jeden Fall gucken.
Ja, ja. Ja, also du hast jetzt auch schon ganz schön viel anklingen lassen, was die anderen Crewmitglieder so angeht. Ich wollte bei William Weir nochmal so ein bisschen was sagen. Ich finde es ganz spannend, wie er etabliert wird, nämlich eigentlich erstmal als eine psychologische Figur und eigentlich auch als ein Protagonist dieses Films, hätte ich jetzt als erstes gesagt. Ne? Wir sehen ihn ja das erste Mal, wie er aus seinem Bett aufsteht und dann diese ganzen Bilder von seiner anscheinend verstorbenen Frau dann hat. Wir sehen ja dann später in der Vision, dass sie sich das Leben genommen hat anscheinend, in der Badewanne. Und bekommen dann irgendwie so diesen Gedanken, ja, also irgendwie, was wird mit dieser Frau eventuell noch sein? Wir haben hier einen gebrochenen Mann in einer gewissen Weise oder beziehungsweise zu dem Zeitpunkt von Beginn an wissen wir ja noch gar nicht, dass sie tot ist. Aber er hat auf jeden Fall, es kann ja auch sein, dass er sich einfach freut, sie wiederzusehen, wenn er wieder zurück von seiner Mission ist oder so. Ne? Das kann ja, das sind ja so Gedanken, die einem dann durch den Kopf gehen könnten. Aber erstmal haben wir es hier mit einer Figur zu tun, die eben nicht nur eine reine Figur im Sinne von archetypischer Wissenschaftler ist, sondern wir haben das Gefühl, da ist im Hintergrund noch irgendwie mehr. Ne? Da gibt es irgendwie noch eine andere Motivation vielleicht. Ne? Oder es gibt zumindest noch ein Leben außerhalb dieser Rolle, als Wissenschaftler in gewisser Weise. Und dann sehen wir aber, und das ist im Prinzip ja schon so ein Hinweis des Films, wie er dann aus dem Fenster rausschaut, in das All hinaus, die Kamera fährt weg und dreht sich nebenbei. Also gibt uns im Prinzip visuell schon diesen Punkt mit, okay, hier wird sich etwas verändern, hier wird sich etwas verdrehen im Endeffekt. Das, was wir jetzt gesehen haben, wird sich in einer gewissen Weise, das wird sich nicht so durchhalten lassen über den Film hinweg. Und dann haben wir ja diese Erklärungsszenen und dann wird er im Prinzip immer noch ganz klar von den anderen Figuren getrennt. Nämlich er ist der, der etwas erklärt, er bekommt dann auch einen eigenen Raum, also eine eigene Kamera, die nur ihn zeigt, während die Crew dann eben im Gegenschuss so als Gesamtkonstrukt, wenn man so möchte, gezeigt wird. Ne? Also im Endeffekt wird da ein Gegensatz aufgemacht und er wird erstmal rausgelöst aus diesem Kollektiv derer, die jetzt diese Event Horizon bergen wollen. Und das löst sich aber über den gesamten Film hinweg immer weiter auf, kann man sagen. Ne? Wir haben dann so Momente, in denen wir als Zuschauer ganz klar sehen, dass jemand anderes aus dieser Crew eine Vision gehabt hat. Von einem Trauma, wie du gesagt hast. Also wir bekommen eigentlich auch mitgeliefert, nicht nur er hat eine Hintergrundgeschichte, sondern diese ganzen anderen Figuren auch. Ne? Es gibt da eine Frau noch, es gibt zwei Frauen, fällt mir gerade auf.
Genau.
Es gibt ja dann noch eine Frau, die anscheinend einen Sohn hat oder hatte. Ne? Es gibt dann den Captain Miller, der von Lawrence Fishburne gespielt wird, der anscheinend schuld sein soll am Tod eines Kameraden in der Vergangenheit und das seitdem mit sich mitschleppt. Also wir sehen schon, diese Figuren haben all das oder haben auch Hintergrundgeschichten, genauso wie Sam Neill diese hat. Und über den Film hinweg sehen wir dann, wie Sam Neill im Prinzip, ich sag immer Sam Neill, aber ich meine natürlich Weir, wie er im Prinzip auch in dieses Kollektiv eingegliedert wird und wie gesagt wird, er ist eigentlich genauso wie alle anderen auch. Und wir lernen auch immer mehr, ihn unsympathisch zu finden. Das fand ich auch sehr spannend. Denn ich wollte ja gerade den Satz anfangen, habe ich jetzt vergessen, dass ich da eigentlich weitermachen wollte. Dass wir jetzt zum Beispiel als Zuschauer ganz klar sehen, jemand anderes hat eine Vision gehabt oder hat etwas gesehen. Und wir nehmen das ja dann in diesem Sinne auch erstmal als ernst wahr. Aber Weir nimmt das überhaupt nicht ernst. Der sagt, ja, sie haben wahrscheinlich dann irgendwie nur so gefühlt was Schlechtes gegessen, haben schlecht geschlafen oder irgendwie, das kann ja nicht, das können sie ja nicht wirklich gesehen haben und so. Und er cancelt das so ab. Ja? Mhm. Und er wird dann im Endeffekt immer mehr zu einer Art Antagonist innerhalb dieses Films gemacht. Ne? Und das immer noch, obwohl er diese Visionen auch hat, lustigerweise. Selbst danach haben wir noch Momente, in denen er irgendwie einem Crewmitglied erklärt, nee, wir müssen jetzt weitermachen und das kann ja nicht sein, dass sie sich hier so anstellen und so, ne? Und er bekommt dann irgendwann auch diese einzelnen Szenen für sich überhaupt nicht mehr, ne? Und es gibt dann eben auch diese Momente, wenn irgendwie eine dämonische Macht gegen eine Tür zu knallen scheint und ihm fällt dann nichts Besseres ein, als diese Tür aufmachen zu wollen. Mhm. Und er wird dann abgehalten davon, ne? Und er ist dann wirklich wie so ein Gelenkter. Das haben wir dann auch in diesem Moment, den ich gerade beschrieben habe, mit der Tür wird die Kamera, die hat auch so eine Schrägstellung in dem Moment, ne? Also es wird ganz klar gesagt, irgendwas läuft hier schief mit dieser Person, ne? Also sie wird immer mehr eigentlich entpsychologisiert und es wird immer mehr klar, dass Weir zu einer, ja, besetzt zu werden scheint von einer Macht, von dieser dämonischen, dunklen, teuflischen Macht, die dann die Event Horizon dann irgendwann, ja, hat, ne? Mhm. Ja. Also im Großen und Ganzen kann man sagen, eigentlich haben wir es hier mit Figuren zu tun, die alle irgendwelche Hintergrundgeschichten haben, die psychologisiert werden, aber trotzdem noch für uns oftmals sichtbar sind als eben genau diese Archetypen, ne? Der harte Captain.
Auf jeden Fall,
dieser, total. Ne? Der Macho und eben der archetypische Wissenschaftler und so, ne? Das fand ich schon mal ganz spannend bezüglich der Figuren. Und ich dachte auch zu Beginn, dass es da ganz grundsätzlich um diesen Konflikt geht zwischen dem Wissenschaftler und ja, so dieser militärischen Handlungsfigur, was man ja öfters auch mal in Sci-Fi-Horrorfilmen lustigerweise hat. Also man denke da an Alien, man denke auch an zum Beispiel die erste Verfilmung von Das Ding aus einer anderen Welt aus dem Jahre 51. Da wird genau das eben auch gemacht mit einem sehr konservativen Blick auch drauf, dass es im Sinne von die Wissenschaft braucht es eigentlich nicht, es braucht im Prinzip nur ein paar harte Typen, die da mal durchgreifen und so, ne? Was ja dann wiederum konterkariert wird in der John Carpenter-Version aus dem Jahre 82 und so, aber da wollen wir jetzt nicht drauf eingehen, noch mal genauer. Aber doch hat dieser Film, der nimmt da nochmal einen ganz anderen Twist im Sinne von, dass es diese übernatürliche Gewalt eigentlich gibt, gegen die keiner so wirklich was machen kann. Sowohl die Wissenschaftsseite als auch die Militärseite. Und vielleicht lässt der Film ja offen, ob das alles, was wir da gesehen haben, überhaupt irgendwie passiert ist. Oder ob wir es da nicht auch mit einer großen Simulation zu tun haben. Was ja wiederum sehr gut zu Paul W.S. Anderson passen würde. Aber da kann man später vielleicht noch drauf eingehen.
Ja, du hast gerade gesagt, du hast die Polarität aufgemacht, Militär und Wissenschaft. Würdest du dich darauf einlassen, dass wir vielleicht, also Wissenschaft auf jeden Fall lassen? Ja, ich glaube, wir können sagen, Dr. William Weir ist auf jeden Fall hier der Vertreter der Wissenschaft, hat wie gesagt Expertise, Fachwissen, die anderen unterliegen ihm in diesem Fachwissen, sind natürlich aber auch misstrauisch, misstrauen ihm auch irgendwie, aber dennoch bleibt ihnen gar nichts anderes übrig im Sinne der Mission, gehorsam zu sein und sich der Wissenschaft unterzuordnen. Und das macht ja im weitesten Sinne der ganz normale erwerbstätige Mensch, der Bürger, macht das ja im weitesten Sinne auch. Ja, wir hören auf wissenschaftliche Weisung, wir übernehmen, sag ich mal, administrative Aufgaben. Es gibt immer sowas wie einen Kapitän, dann gibt es jemand, der fährt, dann gibt es jemand, der versorgt, dann gibt es jemand, der kocht, dann gibt es jemand, der verarztet, dann gibt es jemand, der, irgendwie navigiert. Also es werden hier so ganz bürgerliche Aufgaben in diesen militärischen oder in dieser Crew verteilt. Und die haben dann, sobald sie den Planeten verlassen, ihren gesicherten Raum verlassen, ihr Schiff, die Clark verlassen, haben sie quasi nichts anderes, als sich ihrem Instinkt und den Weisungen der Wissenschaft zu fügen. Und ja, kommen dann damit wahrscheinlich nicht klar. Das kommt dann, da können wir nochmal später drauf kommen, kommt dann auf so, eine allgemeine kritische Geisteshaltung oder einem allgemeinen Pessimismus der Filmkultur gegenüber diesen Deep Space, gegenüber dem Raum, dem All an sich, dass da der Mensch, dass der einfache, gemeine Mensch dort irgendwie immer verlassen ist. Jedenfalls zeigen das mehrere Filme, zeigt das sicherlich auch der ein oder andere Regisseur im Allgemeinen, dass dort immer so eine Art Pessimismus herrscht, der auch hier auf jeden Fall vorhanden ist. Wir haben es ja auch mit so einem wissenschaftlichen Pessimismus zu tun oder mit einem oder mit so einer Miss oder mit einem Misstrauen gegenüber der Wissenschaft. Und das Ganze wird hier, finde ich, auch in diesem Zusammenspiel zwischen Weir und Crew verankert, dass hier gesagt wird, okay, wir vertrauen ihm irgendwie, wir müssen ihm vertrauen, er ist super schlau, er weiß irgendwie alles, mehr als wir. Wir haben dafür zu sorgen, dass wir irgendwie den Auftrag ausführen können, dass wir quasi dass wir quasi unseren Soll erwirtschaften, dass wir uns mit dem Job legitimieren, aber alles andere darüber hinaus geben wir in die Hände anderer, nämlich unserer Chefs, die wir hier sehen, oder eben jetzt hier Wissenschaftlers Weir. Und ja, nur weil du das gerade gesagt hattest, irgendwie Militär und Wissenschaft, vielleicht könnte man auch sagen, irgendwie Volk und Wissenschaft oder vielleicht können wir noch irgendwie noch einen treffenderen Terminus finden, als jetzt Volk oder Bürger oder Normalmensch. Das würde dann nämlich in meiner weiteren Argumentation, zu der wir dann sicherlich später noch kommen, nochmal Sinn ergeben, dass wir die Crew nicht jetzt irgendwie als Soldaten identifizieren, sondern einfach als menschliche Klischees bürgerlicher Gesellschaft.
Mhm. Ja, könnte man so sehen. Ich weiß nicht. Ich habe es jetzt erst diese archetypischen Militärfiguren wahrgenommen, weil die irgendwie, oder ich sag mal, weil das auch so im Genre des Sci-Fi-Horrors meistens so war, ne? Also wenn man auch an Alien denkt beispielsweise, wo wir ja auch gerade in dem zweiten Teil, wo wir ja auch diese Crew haben, die, finde ich, fast eine ähnliche Zusammenstellung hat, lustigerweise, ne? Die eigentlich auch sich als Militärs dann identifizieren lassen im Großen und Ganzen. Aber so diesen Konflikt aufzumachen zwischen einem Bürger und eben dem Versuch einer wissenschaftlichen Erkenntnisfindung. Ja. Ich finde das durchaus sinnvoll für den Film auch. Es läuft aber, finde ich, irgendwie aufs selbe hinaus, weil im Endeffekt die Botschaft ja dahingehend dann besteht, dass die Wissenschaft eine Existenzberechtigung hat, aber in diesem Genre oder beziehungsweise in diesem Film dieser Diagese dann an den Punkt kommt, wo sie mit übernatürlichen Kräften konfrontiert ist und somit an ihr Ende im Prinzip gerät. Ne? Ja. Also im Endeffekt könnte man sagen, wir als Menschen jetzt, die hier in dieser Welt ganz normal auch leben, ne, wie du und ich, müssen im Prinzip konstant an die Wissenschaft glauben oder an das, was uns im Endeffekt dann ja erzählt wird. Und es ist ja mit Sicherheit auch alles richtig und so, ne? Das ist ne, kein Verschwörungstheorie-Thema hier und so, ne? Also da sind wir, glaube ich, auch so auf einer Wellenlänge. Aber im Endeffekt hat ja Wissenschaft auch in einer gewissen Weise Grenzen und kann sich ja nur an den Metriken orientieren, die wir als Menschen sozusagen selbst aufstellen. Und dadurch dann können wir ja dann Erkenntnisse über die Welt gewinnen, ne, die sich dann auch später als falsch herausstellen können, aber erstmal gibt es ja Sachen, die relativ klar sind im Endeffekt, ne, sowas wie, dass es eine Schwerkraft gibt, im Endeffekt auch sowas wie, dass es einen Klimawandel gibt, gewisse andere physikalische Gesetze und sowas, ne, biochemische Prozesse und sowas, ne, das kann man ja dann relativ gut erklären. In diesem Fall geht es ja aber um diesen Konflikt mit der Hölle, kann man sagen, ne, mit, ne, und so, ne, und da gibt es dann eben das Ende. Oder man könnte es ja auch anders sagen, in Filmen wie Das Ding aus einer anderen Welt, das ist ja dann die Konfrontation mit etwas Außerweltlichem, was keinen direkten Bezug zur Erde hat, ne, also ein Alienwesen, was aus dem Himmel kommt, ne, genauso wie ein Alien, im Endeffekt, ja. So etwas, was man nicht erklären kann.
Ja.
Ja. Wir hatten schon gesagt, dass wir der Meinung sind, dass Event Horizon ja ein Film ist, der im Prinzip ganz wenige von diesen Effekten hat, die wirklich zu einer Verfremdung führen, sodass wir im Endeffekt diesen Film an sich als Konstrukt wahrnehmen und dann im Endeffekt über die Medialität nachdenken sollen. Ne? Also das ist schon ein Film, der uns davon überzeugen möchte, dass das, was dort passiert, auch gerade tatsächlich passiert in diesem Sinne, ne? Also dass wir im Endeffekt auch eine emotionale Verbindung zu Figuren aufbauen und das schlimm finden, wenn Menschen sterben sozusagen, ne? Was man ja, was die meisten Filme ja auch versuchen im Endeffekt. Wir können ja mal so ein bisschen drüber reden, wie dieser Horror-Effekt oder ja diese Effekte hier eigentlich entstehen. Also wir haben es ja erstmal mit dem Design der Event Horizon zu tun, was ich erstmal ganz spannend finde, dass wir es hier mit einem fast gotischen Sci-Fi-Set-Design im Prinzip haben. Wir haben sehr finstere, enge Räume. Wir haben eine Lichtgestaltung, die sehr expressiv ist, kann man sagen. Viele Lichtschatteneffekte, viele Flackerlichter auch im Endeffekt. Ne? Also so viele Momente oder viele Elemente, die dafür sorgen, dass wir als Zuschauer auch Angst bekommen könnten. Ich finde es auch sehr, sehr spannend dahingehend, dass dieses die Event Horizon fast wie eine Art Lebewesen dargestellt wird. Also es ist ja ein Schiff, was im Prinzip ein Herz hat im Endeffekt. Mhm. Und ich finde diese Effekte ganz geil tatsächlich, dass wir immer mal so Momente haben, wo wir denken, okay, dieses Schiff ist wirklich eine Art Monster. Mhm. Also wenn sich zum Beispiel Türen öffnen, dass wir dann wie so Zähne daran haben, ne? Oder im Prinzip, wenn diesen Gang zum Herzen, also zu dieser Kugel, die du schon erwähnt hast, wirkt auch wie so ein inneres Skelett irgendwie, ne? Und so, ne? Und was sich dann dreht und wo sich teilweise auch diese ganzen verschiedenen Elemente gegeneinander drehen, sodass du da wirklich das Gefühl hast, das ist ein Organismus, den wir hier dabei zusehen. Das finde ich schon ganz spannend. Und auf der anderen Seite haben wir eben auch, und dazu zählt das ja auch, ganz viele CGI-Effekte, die hier aber für meine Begriffe in diesem Sci-Fi-Setting sehr, sehr gut funktionieren, weil sie gerade eben auch das Fremde in einer gewissen Weise zeigen. Also was wir ja zu Beginn relativ stark haben, sind diese kugelartigen Dinge, die so ganz nah an der Kamera sind, wenn wir schon in diesem großen Raum dann drin sind, die ja dann wirklich auch als Effekte wahrgenommen werden. Aber gerade deswegen wirken sie, finde ich, so gut, weil sie ja eben etwas Verfremdendes haben. Also hier wird wirklich das andere auch auf einer Ebene repräsentiert, etwas, was nicht eben in diese diegetische Welt oder auch in unsere Welt, die wir so als alltägliche Menschen erleben, reingehört. Ne? Und deswegen funktioniert das irgendwie optisch schon mal ganz gut. Ne? Also diese Idee, CGI als Verfremdungseffekt zu benutzen, aber das hat tatsächlich auch eben etwas Alienartiges damit oder etwas Andersartiges damit darzustellen. Das ist ein Element, was ich hier ziemlich spannend finde und was irgendwie auch bei Paul W.S. Anderson gut reinpasst. Ne?
Durch welche Elemente wird denn für dich der Horror im Film ausgemacht? Kannst du das auf Mechanismen, auf Motive, auf vielleicht auch auf einzelne Szenen mal begrenzen?
Also ich habe ja schon ganz grundsätzlich über die Atmosphäre gerade so ein bisschen gesprochen. Musik gehört damit sicher auch noch dazu, diese Dunkelheit. Und dann aber vor allem, dass man ganz, ganz häufig eben diese diese Visionen der einzelnen Menschen hat, die dann mitten reinmontiert werden einfach, ne? Und wo man dann irgendwann auch das Gefühl hat, dass dieses Böse, was eben für diese Visionen sorgt, nichts Greifbares hat, ne? Das kann im Prinzip immer wieder stattfinden. Wir haben, ich habe vorhin ja angesprochen, diese eine Frau, die einen Sohn hat oder hatte in einer gewissen Weise. Das passiert ja, diese Vision hat sie ja auf dem Schiff, was angedockt hat an die Event Horizon, ne? Das heißt, wir haben hier im Prinzip diese Macht, die über die Event Horizon hinausgeht, wenn man so will, die dann irgendwann dieses andere Schiff auch in einer gewissen Weise zu infizieren scheint, ne? Das sind dann auch so Elemente wie, dass man im Hintergrund dieses Fleisch an den Maschinen sieht, ne? So, was natürlich auch diesen Organismuseffekt dann wiederum verstärkt, ne? Und dann natürlich irgendwann dieses Design der einzelnen Figuren, wenn man dann zum Beispiel bei Weir sieht, inwiefern er sich verändert, ne? Dass er dann auf einmal diese Zacken im Gesicht hat und so, ne? Und das sind dann natürlich ganz, ganz viele popkulturelle Referenzen auch an vergangene Horrorfilme, muss man ganz klar sagen, ne? Also ich finde, dieser Film schreit in vielen Momenten Hellraiser.
Auf jeden Fall. Das wollte ich hören, ja.
Ganz genau. Also tatsächlich dieses gezackte Gesicht. Und dann gegen Ende haben wir ja auch so eine Montage, wo wir sehen, wie verschiedene Figuren dann so an so Ketten hängen. Mhm. Ne? Und das wird so ganz, ganz schnell abgespielt. Wir können diese Räume im Prinzip dann gar nicht richtig fassen. Ja. Aber es sieht exakt so aus wie am Ende von Hellraiser, wenn dann auch verschiedene Figuren eben in einem Raum gekettet sind und diese Haken dann durch das Fleisch gehen und so. Ne? Das ist wirklich Hellraiser. Mhm. Wir haben grundsätzlich auch, finde ich, eine sehr schöne oder mehrere schöne Referenzen an The Shining, die relativ klar werden. Also zum Beispiel, wenn eine Frau die Vision eines Kindes verfolgt und dieses Kind dann durch das Schiff geht. Wir haben auch einen Moment, in dem eine Tür aufgeht und das Blut dort raus läuft. Das ist exakt so wie in The Shining gefilmt, nur eben in einem Sci-Fi-Setting. Ja. Und wir haben sogar in einem Moment, wenn wir eine Außenaufnahme auf dem Schiff haben und diese eine Figur ja versucht, das normale Schiff wieder zu reparieren, damit die dann los können, wieder, wenn sie fertig sind mit der Event Horizon, haben wir sogar einen Soundtrack, der sehr, sehr stark an The Shining angelegt ist. Also an dieses Bum, Bum, Bum. Ich habe es jetzt sehr schlecht nachgemacht, aber vielleicht wisst ihr, was ich meine.
Stimmt.
Und diese ganze Situation im Sci-Fi-Horror-Bereich, natürlich Alien, ne? Man muss zwangsläufig immer an Alien denken, glaube ich, wenn man Sci-Fi-Horror hat. Ne?
Ja.
Aber gerade Hellraiser ist, glaube ich, der Film, der hier wirklich dieses Übernatürliche, dieses aus der Hölle kommende Böse so am besten referenzieren kann.
Mhm. Ja. Richtig. Und das Ganze wird ja auch nochmal, muss man vielleicht den Kontext erstmal geben, durch gewisse Szenen unterfüttert. Denn man ist ja dann auf der Event Horizon in der Lage, Szenen abzuspielen, die sich von der vorherigen Crew dort ereignet haben. Das sind dann immer so ganz kurze Fragmente, die dann sekundenweise abgespielt werden können. Man meint auch am Anfang, man würde da irgendeine Losung oder irgendeinen Hilferuf raushören, der sich letztlich als falsche Übersetzung herausstellt. Aber auch diese einzelnen Videofragmente sind, finde ich, in ihrer Stilistik auch sehr surreal, haben fast schon so ein Found-Footage-Gewalt-Orgien-Feeling, was auch wieder an Hellraiser erinnert. Also Fleisch wird durchdrungen, Augen sind gar nicht so wichtig, werden irgendwie ausgestochen oder zugenäht, Köpfe werden rasiert, man ist allgemein nackt, die Körper sind immer sehr sehr, sehr dünn, sehr leptosom, sehr, sehr hager. Und es wird auch mit einer sexualisierten Gewalt gespielt, dass dann eben durch die Brustwarzen irgendwelche Haken gestochen werden, dass Menschen dann wirklich an ihrer Brust entweder ausgeweidet oder dann eben aufgehangen werden. Also das ist immer so wahnhaft montiert. Man kann das nie so richtig in Gänze realisieren, was da diese einzelnen kurzen Sequenzen, die da dort wirklich staccatoartig in Sekunden gezeigt werden, richtig sind. Das Ganze ist wirklich sehr, sehr irgendwie so sehr subliminal, also so kaum richtig wahrnehmbar als Einzelnes, aber als ein ganz großes ist das immer so ein schönes Foreshadowing, wo das Schiff war, wo Dr. Weir hin will und wo die Crew eben nicht hin möchte, dass eben durch diese Sequenzen gezeigt wird, was in dieser anderen Dimension eben alles abgeht. Dass die Menschen über sich herfallen, Sex haben, sich aber auch gegenseitig irgendwie töten und essen, gar nicht mehr so richtig menschlich sind, wie gesagt auch nichts so richtig sehen und einfach nur ja dort rumverwesen und stöhnen und schreien und ja sich wirklich miteinander, aneinander laben. Ich finde, das hat auch was fast schon was Exploitation-mäßiges. Also das sind wirklich Szenen, die man da jetzt gar nicht so erwarten würde bei so einem ganz normalen Space-Horror-Hollywood-Film, wie ich es jetzt mal beschreiben würde. Das ist schon, finde ich, ein Alleinstellungsmerkmal genau dieser Szenen, die man beispielsweise in Hellraiser findet, aber hier eben auch und das eben diesmal im Space-Horror ist dann eben auch nochmal eine andere Gewaltspitze, als man das vielleicht in Alien hat. In Alien findet man dieses Fetischisieren der Gewalt gar nicht so. Natürlich ist da auch Gewalt da und natürlich haben wir da auch irgendwie ein Alien, das auch irgendwie sehr genital daherkommt und wir haben irgendwelche Eier und irgendwelche Nymphen oder Embryonen, die auch, sage ich mal, für sehr ausgestellte Wundbilder sorgen. Aber hier in Event Horizon haben wir das ganz kurz in wenigen Sequenzen, sind sicherlich weniger als 5, haben wir immer mal diese Wahn- und diese Angstszenen, die dann nochmal immer so einen schönen Kontext geben, wo die Reise denn wirklich hingehen könnte. Und was sich letztlich auch in Form des Wissenschaftlers Weir, was er dann letztlich auch verkörpert, zunehmend. Also ihm werden dann auch irgendwann die Haare ausfallen, er wird irgendwelche Narben bekommen, auch irgendwann nackt. Ich glaube jedenfalls nackt hinter den letzten verbliebenen Crewmitgliedern hinterherlaufen, sie jagen und so weiter und so fort. Genau, wie gesagt, diese surrealen Found-Footage, irgendwie Gewaltorgien-Szenen, fand ich nochmal ganz wichtig herauszustellen, weil die wirklich nochmal für so ein Selling-Point gesorgt haben, wo ich gesagt habe, Mensch, das ist hier doch ein bisschen tiefer, hier geht es nicht nur irgendwie um Gewalt, hier geht es nicht nur irgendwie darum, dass Menschen durch ein Schiff, durch irgendwelche Dämonen getötet werden, sondern hier geht es wirklich darum, irgendwie den Blick hinter den Erkenntnisbereich einer rationalen, eines rationalen Films, einer rationalen Denkart mal irgendwie hinzudenken oder mal eine Fantasie zu wagen. Das muss ich hier Paul W.S. Anderson wirklich hoch anrechnen, dass er sich eben ähnlich wie in Hellraiser sicherlich da mal so ein bisschen nicht nur also im Film, aber wirklich so über unserem Planeten hinweg hinausgewagt hat. Hm. Finde ich wirklich ganz schöne und auch gut gemachte, sehr, sehr haptische und auch mechanische Szenen, die jetzt gar nicht irgendwie vor CGI oder so strotzen. Wir sehen dann wirklich dort eben ausgestellte, sehr sicherlich handwerklich gemachte Wundbilder. Das ist ja. Auf jeden Fall ein netter Effekt des Films, dass er sich zumindest in diesen einzelnen Szenen, in denen es darum geht, wirklich zu erschließen, was eigentlich passiert ist, ja, mal macht. Ist eine ganz nette Sache.
Genau, und ich finde, das macht auch den Schrecken des Filmes in einer gewissen Weise aus, beziehungsweise dieser Situation, in der sich die Crewmitglieder befinden, dass dieses Böse, was sie jagt, im Prinzip keinen anderes Ziel hat, außer eben den Genuss der Gewalt und diese Figuren dann eben auch in diese, an diese Ketten zu hängen und eben die Gewalt und deren Leiden zu genießen, was ja auch ein ähnliches Motiv ist wie in Hellraiser, wo es ja im Prinzip um die Lust am Leiden geht. Das ist ja etwas, was diese Hauptfigur des Pinhead immer wieder wiederholt. Gleichwohl ist dieser Schrecken dann auch so nahe, finde ich, dass gerade auch durch diese Archivaufnahmen, die du bereits erwähnt hattest, ja, so eine Wiederholungsstruktur sichtbar wird, ne? Also, dass das mit verschiedenen Crewmitgliedern immer und immer wieder theoretisch passieren könnte, was ja dann am Ende auch noch mal viel, viel stärker verstärkt wird, dadurch, dass wir ja dann sehen, wie eine der Figuren dann aufwacht auf so einem Tank, in dem sich die Figuren ja am Anfang befinden, wo wir dann ja wiederum auf diesen Punkt gebracht werden, okay, vielleicht war das alles, was wir bisher gesehen haben, ja im Endeffekt ein Traum, ne? und wiederholt sich dann in einer gewissen Weise. Und dann könnte man ja wiederum die Frage stellen, ja, ist das, was dann kommt, nicht auch ein Traum wiederum? Ne? Ja. Wo wir dann wieder in dieser Simulationstheorie drin wären. Also bei Jean Baudrillard kann man damit sich halt mal reinlesen. Aber das ist ja genau das, was im Prinzip Paul W.S. Anderson die ganze Zeit macht, uns zu fragen, inwiefern ist das, was wir dort sehen, also das macht er auch in anderen Filmen, nicht eigentlich eine Vision, inwiefern ist nicht unser eigenes Leben auch irgendwie eine Vision, ne? Inwiefern ist das, was wir jetzt, dass wir jetzt hier zum Beispiel sitzen und diesen Podcast aufnehmen, inwiefern ist das real und inwiefern könnte ich nicht irgendwie zu einem anderen Zeitpunkt dann einfach aufwachen und nichts davon ist tatsächlich geschehen, ne? Also das hat man ja ganz, ganz stark repräsentiert in Filmen wie The Matrix beispielsweise, wo das, finde ich, aber dann wiederum nicht ganz so schlau gelöst ist, dadurch, dass dieser Film eine klare Abtrennung zwischen einer simulierten Welt und einer realen Welt hat. Und man könnte ja die Frage stellen, inwiefern ist nicht diese vermeintliche reale Welt auch eine Simulation? Ne? Das ist etwas, was meiner Meinung nach erst im vierten Teil so richtig deutlich wird und hinterfragt wird. Also in Resurrection hieß er, glaube ich, vor ein paar Jahren. Und was man aber auch zum Beispiel in Total Recall eben hat, und da wird das sehr, sehr schlau gemacht, finde ich, weil da weißt du von Beginn an bis zum Ende nicht, okay, inwiefern ist das, was wir hier sehen, tatsächlich real, weil auch die vermeintlich reale Welt ja im Prinzip nur sich nach einem gängigen Action-Narrativ im Prinzip spinnt, was dann Arnold Schwarzenegger in einem Kampf gegen Aliens dann zeigt. Ne? Allein, dass es Arnold Schwarzenegger ist, zeigt ja schon, ne? Es ist ja schon ein Hinweis darauf, dass das nicht real sein könnte, sondern dass wir hier vielleicht mit einer Figur zu tun haben, die sich in eine popkulturell relevante Figur hineingedacht hat im Endeffekt. Ne? Wer weiß, ne? Also auch mit, es gibt da tausend Hinweise, ne? Auch, dass er zum Beispiel zu Beginn einen Traum von Sharon Stone hat, etwas, was dann dieser Traum dann eigentlich viel, viel früher oder nee, viel, viel später erst hätte passieren können und so, ne? Also da gibt es tausend Hinweise drauf. Das ist wirklich sehr, sehr schlau gemacht, der Film. Hast du ihn eigentlich mal gesehen?
Einmal habe ich ihn gesehen, ja. Ist gar nicht so lange her. Ja, ja, ist relativ präsent, ja.
Ja. Das ist übrigens so ein Beispiel für einen Film, den ich auch unbedingt mal im Podcast besprechen wollte. Habe ich, glaube ich, auch hier schon mal irgendwann gesagt, aber bisher ist es nicht passiert. Von daher,
weiß ich nicht. Wir hatten ja ganz am Anfang mal eine Liste. Wir hatten uns ja mal für die ersten anderthalb Jahre mal eine riesenlange Liste vorgenommen. Das hatten wir auch ganz schnell wieder überworfen. Ich glaube, so bis Ridley Scott sind wir noch gekommen. Da haben wir irgendwie die verschiedenen Regisseure alle mal durchgenommen. Auch Stanley Kubrick, aber das hatten wir auch ganz schnell wieder überworfen. Ja. Da sind wir noch ein bisschen inkonsistent. Oder dann einfach nach Gusto, wenn es wirklich darum geht, was machen wir als nächstes.
Ja, ich kann übrigens sagen, dass dieses Simulationsthema auch ein Riesending ist in Mächte des Wahnsinns. Das, da werden wir einen ähnlichen Talk führen wahrscheinlich. Interessanterweise eben auch ein Film mit Sam Neill, ne? Deswegen ist es, ist, glaube ich, ein Film, der auch vor Event Horizon erschienen sein müsste. Bin mir gerade gar nicht sicher, so hundertprozentig. Aber das werden wir euch dann irgendwann erzählen.
Aber noch mal ganz kurz, um zum Thema zurückzukommen. Ich finde wirklich die Interpretation nicht schlecht, dass das Ganze natürlich, was wir sehen, was wir als Film wahrnehmen, einfach im Kryostaseschlaf stattfinden könnte, während das Schiff vermeintlich von der Clark oder in der Clark, also zur Event Horizon, sage ich mal, übersetzt, diese 7 Jahre oder wie lang das da sein soll, um zur Event Horizon zu kommen. Und insofern könnte man natürlich den Film zumindest auch als ein visualisiertes Ausdringen oder Hochkochen des Bösen in einem jeden selbst sein. Also es wird ja jeder Protagonist der Crew an irgendeinem Punkt mit seinen eigenen Ängsten konfrontiert. Keine Ahnung, also du hast es ja, glaube ich, schon gesagt, dass unser Kapitän da irgendwie einen Kamerad wahrscheinlich in irgendeinem Krieg verloren hat, dann, dass das eine Crewmitglied irgendwie anscheinend einen Sohn verloren hat und so weiter und so fort. Und alle haben irgendwie so ihre eigenen inneren Dämonen, stellen sich denen und können die aber nicht so richtig überwinden. Und werden dann natürlich auch noch durch die Bösartigkeit, das Schiff spielt dann ja so mit den Ängsten der Menschen, werden die dann ja auch selbst, sage ich mal, in den Tod getrieben. Also beim Hinterherrennen fällt die Frau dann ja irgendwie in dieses Pantheon, in dieses Herz des Schiffs, stirbt. Aber sie taucht dann, glaube ich, wieder auf als Dämon, als Geist. Und auf einmal wird aus ihr selbst eine übernatürliche Identität. Und sie wird, sage ich mal, selbst irgendwie ihr gelebter Albtraum. Deswegen finde ich die Theorie gar nicht schlecht, dass eben alles eine Simulation sein könnte von der ersten bis zur letzten Sekunde, wobei man den Anfangspunkt eigentlich finden müsste. Man könnte sicherlich trefflich drüber streiten, wann der Film anfängt, wirklich ein gelebter Traum zu werden, ein gelebter Albtraum, während die dann vielleicht im Kryostaseschlaf sind. Ich weiß nicht, wenn dann irgendwie weird das erste Mal gesagt wird, ach, hier atmen und so weiter, schlecht, müssen sie das hier in den Mund nehmen, und dann auf einmal fährt da das Wasser hoch und dann sind irgendwie alle im Schlaf. Dann wacht er zweimal auf, das letzte wird dann halt als Realität wahrgenommen. Das erste nicht. Finde ich einen ganz spannenden Gedanken.
Na, wir haben ja eine Eingangsszene noch, über die wir noch gar nicht gesprochen haben, wo wir ja die Event Horizon sehen, die Kamera fährt dann so langsam rein und dann sehen wir ja eine Figur, die in der Luft schwebt. Stimmt. Und sich so dreht. Ne? Und diese Sichtweise wird ja erstmal an keine Figur an sich gekoppelt irgendwie, ne? Sondern das ist etwas, was im Prinzip, wenn man so will, an uns Zuschauer gekoppelt ist. Ne? Also das ist ja nicht, hat ja nichts mit Sam Neill zu tun. Es sei denn, man nimmt das als einen Traum, den Sam Neill vorher vielleicht hatte. Keine Ahnung, ne? So könnte man das vielleicht sehen. Also das ist ja das, was wir sehen, während dann die Credits so eingeblendet werden. Ja. Ne? Diese Szene meinen wir jetzt. Aber genau, also diese Theorie, dass alles ein Traum sein könnte und dieser ganze Schrecken im Prinzip ja auch popkulturell unterfüttert wird, wird ja eben auch gerade dadurch verstärkt, dass wir es hier, oder dass der Horror hier vor allem durch popkulturelle Referenzen wie eben Hellraiser oder sowas zustande kommt. Mhm. Ne? Also man könnte sich vorstellen, die Figuren haben irgendwie Hellraiser gesehen und dann hat man so diese, hat man dieses Bild halt so mit in seinen Traum reingenommen. Genau. Ja. Und darüber baut sich dann der Film auf, ne? Und ich finde es noch ganz spannend. Es gibt noch einen anderen Punkt, der so ein bisschen die Filmrezeptionssituation spiegelt, und das ist diese Erklärung, die Weir zu Beginn macht, indem er eben die Frage stellt, wie kann es sein, oder was ist der kürzeste Weg von einem Objekt zum anderen? Und er zeigt das dann anhand dieses Papiers, wo diese Frau da abgebildet ist. Ja. Ne? Und dann sagt einer, ja klar, eine gerade Linie im Endeffekt von einem Punkt zum anderen. Und er sagt dann, nee, er faltet das dann und macht dann, sticht dann sozusagen durch diese beiden Punkte und sagt dann im Prinzip damit, ja, dadurch, dass Also es könnte so gesehen werden, dass es gleichzeitig stattfindet im Prinzip. Ne? Das Schiff ist sozusagen in einem Moment da und dann plötzlich mit einem Moment dann dort. Und das ist ja auch ein interessanter Verweis auf die Filmrezeptionssituation, denn das, was wir als Filmrezipienten machen, ist ja das gleichzeitige Sehen eines ablaufenden Filmes, während wir gerade in unserer Wohnung zum Beispiel sitzen. Ne? Also das passiert gleichzeitig sozusagen. Ne? Und man könnte ja dann die Frage stellen, wenn ich das jetzt hier sehen kann und diese Simulation mir angucken kann, inwiefern ist nicht auch das um mich herum eine Simulation in diesem Sinne? Ne? Und inwiefern könnte ich dann vielleicht nicht aufwachen und befinde mich dann auf einer anderen Realitätsebene, die aber gleichzeitig auch wieder eine Simulation sein könnte und so. Ne? Und so kann man das ganze Ding da bis ins Unendliche spinnen im Endeffekt. Ne? So, ne? Und das fand ich auch noch einen ganz witzigen Punkt, dass man das so irgendwie dann auch sehen könnte. Genauso natürlich wie auch das Betrachten des Archivmaterials im Film, ne? Dass das ja im Prinzip auch ein Betrachten genau dieses Films ist. Also genauso wie wir diese Crew beobachten, beobachtet die Crew dann Archivmaterial, wo genau das nochmal passiert und so weiter. Ne?
Genau, es kommt zur Auflösung dessen, was für uns als Realität noch glaubbar ist. Also das stellt der Film auf jeden Fall sehr suffisant und frivol in Frage oder lässt zumindest mal sehr unterhaltsam darüber diskutieren und wagt mal einen Blick oder zumindest gibt eben mal eine Theorie vor, wie es sein könnte. Ja.
Ja, auf jeden Fall. Und das ist eigentlich so mit der größte Schrecken eigentlich, den der Film aufmacht. Ne? Also so diese Spiegelung dieses Simulationsthemas, dass das, was ich jetzt hier alles sehen könnte, vielleicht gar nicht wahr ist und so. Und vielleicht bin ich ja auch ähnlich wie die Figuren in so einem unendlichen Loop irgendwie gefangen und es gibt eigentlich kein Ende davon.
Ja. Wäre es dann für dich nötig gewesen, dass in der allerletzten Szene die Falltür noch zugeht oder hätte man die nicht einfach offen lassen können?
Hätte man noch offen lassen können wahrscheinlich, okay. Ja. Ich glaube, das wäre auch so rausgekommen. Ja. Also im Endeffekt ist dieses Zufallen lassen ja nur noch mal eine Abtrennung von uns, von unserem Zuschauerraum im Endeffekt. Mhm. Ne? So. Aber die hätte man noch offen lassen können. Für mich macht das tatsächlich keinen großen Unterschied. Okay. Ich weiß nicht. Für dich irgendwie oder?
Nee, also überhaupt nicht. Nee. Also mein klar, hätte man irgendwie zeigen wollen oder wollte man sicherlich irgendwie zeigen, das Schiff lebt doch und ja, jetzt geht's wieder zu und das Schiff hat irgendwie, wie gesagt, ein Eigenleben entwickelt und antizipiert gerade wieder, wie es irgendwie für Schrecken und Horror sorgen kann. Kann man das schon machen, aber um die Theorie am Leben zu halten, hätte das nicht sein müssen. Wahrscheinlich wollte man nochmal zeigen, hier, Schiff spielt noch mit oder so.
Genau, man hat uns im Prinzip dann nochmal so als Zuschauer so aus dem Film hinaus begleitet, wenn man so will, kann man sagen. Und das, was wir bislang gesehen haben, wird sich in einer ähnlichen Form auf jeden Fall fortsetzen. Mhm. Also dieser Loop kennt kein Ende im Endeffekt. Das ist eigentlich das dieses Schreckliche daran. Ja. Und das funktioniert sehr gut. Also mir hat der Film durchaus sehr gut gefallen. Das kann ich vielleicht so sagen. Ich weiß nicht, ob wir jetzt schon zu Abschlussstatements kommen.
Das freut mich. Und du hattest den Film wirklich nicht gekannt, ne?
Nee, ich habe auch so eine gewisse Aversion gegen ihn gehabt, weil ich irgendwie wusste, dass das eben ein Film ist, in dem Paul W.S. Anderson vermeintlich nicht das macht, was er sonst macht, was mir so gut gefällt eigentlich. Okay. Im Endeffekt muss ich jetzt aber sagen, eigentlich macht das doch nur ein bisschen anders.
Ja.
Das finde ich eigentlich dann, deswegen finde ich den Film auch sehr spannend. Wobei ich immer noch sagen muss, dass ich für mich persönlich einen größeren Spaß an dieser, an diesen vermeintlichen ins Dreck ziehen von popkulturell relevanten Produkten habe, die eine große Fanbase haben und wo ich weiß, okay, die Leute haben sich da so geärgert damals darüber, dass Paul W.S. Anderson eher sich selbst als Regisseur gesehen hat und seine eigenen Elemente eben unterbringen wollte, anstatt irgendwie eine geile Geschichte über Resident Evil zu erzählen, die vielleicht dieser Erfahrung nahe kommt, die die Menschen während der Spiele hatten.
Ja.
Die sie gespielt haben.
Ja.
Und das unterläuft er halt permanent und das macht dann eben auch diesen Hass aus, der diesem Film entgegengeschleudert wird. Genauso wie in Monster Hunter. Du hast ja gesagt, du hast ihn nicht gesehen, ne?
Nein.
Die Menschen dort werden nicht von Monstern verfolgt, sie werden, wenn man es ernst nimmt, von CGI verfolgt. Und wir als Zuschauer sehen das auch, ganz klar, ne? Also wir sehen wirklich, hier handelt es sich um ein hergestelltes Produkt. Und das macht Event Horizon so in dieser Form nicht. Dieser Film will überzeugen, glaube ich schon, und schafft das auch, aber trotzdem kommt dieser Simulationsgedanke für mich total durch. So. Und das finde ich wirklich, ich finde den wirklich sehr, sehr gut.
Ja. Okay. Findest du, der Film reiht sich in, sag ich mal, eine gewöhnliche Riege an Space-Horror-Filmen ein?
Ja, in einer gewissen Weise schon. Wobei die Space-Horror-Filme, die ich so kenne, dann doch noch deutlich stärker mit rein praktischen Effekten arbeiten. Mhm. Beziehungsweise, das verändert sich ja auch alles in den 90ern generell so ein bisschen durch den Einsatz von CGI, also Alien Wiedergeburt beispielsweise, da wird das schon deutlich stärker verfolgt. Da ist ja im selben Jahr erschienen, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe gerade. Aber es gibt dann natürlich in der Tradition des Sci-Fi-Horror-Films sind gerade Effekte noch deutlich stärker handgemacht, ne? Und es war auch immer, glaube ich, oder ist generell, glaube ich, auch so ein Merkmal, wenn Fans darüber sprechen, dass wir es eben ganz, ganz oft mit tollen, überzeugenden, eben handgemachten Effekten haben, wie zum Beispiel beim Design des Xenomorphen in der Alien-Reihe oder wenn es natürlich um die Effekte in John Carpenter's The Thing geht, ne, die werden ja immer wieder als ein Positivbeispiel herangezogen. Dahingehend reiht sich der Film dann nur bedingt ein, weil das diese Effekte wie aus Hellraiser, wie das Gesicht von Weir, Das gibt es, das hat aber nicht diesen krassen Effekt, wie jetzt so ein Kopf, der Spinnenbeine bekommt und dann wegläuft und sowas, finde ich, ne?
Hm.
Aber trotzdem haben wir es hier mit einem Effektfilm auf jeden Fall schon zu tun, ne? Und gerade dieser große Raum mit dem Herzen, das hat schon ein gewisses ikonografisches Potenzial, um es mal so zu sagen, ne? Von daher reiht er sich vielleicht schon ein, wenn auch ganz, ganz anders in einer gewissen Weise, ja.
Okay.
Ja. Auf jeden Fall hat man dieses Simulationsthema.
Das stimmt,
nicht so häufig ansonsten, ne? So, also in The Thing hat zwar auch ein sehr, sehr interessantes offenes Ende, wo wir nicht wissen, inwiefern ist nicht der Mensch selbst eine Simulation, dadurch, dass wir ja nicht wissen, ob dieses Ding irgendwo in einem dieser beiden Überlebenden drinsteckt, also in Kurt Russell oder, jetzt fällt mir der Name des Schauspielers nicht ein, Candress oder so, ja, irgendwie so. Aber so diesen Punkt der Rezeptionssituation und dass wir vielleicht auch das, was wir drumherum von uns sehen oder um uns herum sehen, als Simulation wahrnehmen können, was ich immer einen super spannenden Gedanken in Film finde, das reizt mich immer sehr. Das haben wir sonst, glaube ich, nicht so. Von daher sticht der Film doch schon in einer gewissen Weise raus, ja.
Ich finde es auch ganz lustig, zumindest habe ich die Beobachtung gemacht, dass in der Filmlandschaft des Science-Fiction-Films das große schwarze Weite nie eine Lösung darstellt. Es gibt immer Seuchen, es gibt immer Ausbeutung, es gibt immer Monster, es gibt immer lebensfeindliche Bedingungen, irgendwelche Mysterien, die Erkenntnisweite der Menschheit überschreiten, zu deren Verständnissen wir nicht in der Lage sind. Da ist, finde ich, der Film immer sehr pessimistisch und auch sehr kritisch, wenn es darum geht. Also wenn sich irgendwelche Menschen, mir sind viele Filme eingefallen, es ist bei jedem Film eigentlich immer das Gleiche, dass umso weiter man sich von unserer bewahrenswerten, schützenswerten Erde entfernt, umso schlimmer es eigentlich für den Menschen wird. Es wird nie als Lösung angeboten, dass es jetzt gut ist, dass man jetzt irgendwo im All ist und dass man jetzt auf dem Schiff ist und sich gerettet hat und jetzt hier bleiben kann, endlich. Da ist der Science-Fiction-Film kommt erstmal, also wie gesagt, sehr irgendwie avantgardistisch und irgendwie visionär daher, ist aber dann doch im Grunde genommen eigentlich super konservativ.
Ja, also selbst in so einem Film, wo so eine romantische Stimmung weit weg von der Erde irgendwie geschaffen wird, wie in The Martian zum Beispiel, ne, der Marsianer, wo man ja
Ah, genau.
dieses ganz Ursprüngliche hat, diese Matt Damon-Figur, die da noch Gemüse anbaut und sowas und die sich da so ein idyllisches Leben im Einzelnen da zurechtlegt und trotzdem ist ja die Lösung dieses Konfliktes dann doch das wieder zurück zur Erde, ne,
Genau,
im
ja.
Endeffekt, ne? Also das stimmt schon irgendwo, ja. Also es gibt keine positive Zukunftsvision im All, das stimmt schon.
Irgendwie
Oder
nicht mehr.
wenig vielleicht, ja.
Mir fällt noch was. Es gibt noch Passengers mit Jennifer Lawrence und
Ja, Chris Pratt ist das
Chris
der?
Pratt,
Ja.
genau. Und da findet man schon Kompromiss. Da geht es auch um irgendeine Kolonie. 3000, 4000 Leute irgendwie sollen übersiedeln auf irgendeinen Planeten. Und irgendwie wären zwei davon, Jennifer Lawrence und Chris Pratt, zu früh wach und müssen dann irgendwie noch 50 Jahre warten und so weiter. Vertun sich da ihr Leben auf diesem Schiff. Aber es ist, wie gesagt, auch nur ein Kompromiss. Und die haben dann da quasi für erdenähnliche Verhältnisse gesorgt. Und überall wachsen Bäume dann auf dem Schiff, als dann die Kolonialisten wach werden und dann quasi kurz vor ihrem Ziel sind. Und dann sind irgendwie Holzschaukeln und ein Lagerfeuer und eine Blockhütte und so weiter. Auf einmal auf diesem übelst futuristischen Schiff. Also selbst da nicht. Und das ging jetzt auch schon eher so in die Richtung Sci-Fi-Romanze. Im Horrorfilm ja sowieso nicht. Da fällt mir auch nichts ein, wo irgendwie mal das All oder das entfernte Weite irgendwie gut wegkommt. Interstellar auch nicht. Also da ist irgendwie auch das, was passiert. Entweder man wird super schnell alt oder beziehungsweise werden die Menschen auch hier alt und man kann das irgendwie nicht verarbeiten, was dort für Gezeiten herrschen und hier. Es wird eigentlich immer gezeigt, dass der Mensch dafür nicht gemacht ist.
Auch generell, glaube ich, im Sci-Fi-Genre hat man immer eher so also wenige positive Zukunftsvisionen, was Technologie auch angeht und sowas, ne? Es ist immer in einer gewissen Weise problematisch, ne?
Ja.
Wobei, wenn man sich jetzt mal Leute anhört aus dem Silicon Valley beispielsweise, ich meine, das müssen die jetzt auch sagen, aber auch Leute, die einen wissenschaftlichen Background haben und fern davon arbeiten, öfters auch mal sowas sagen wie, dass es wahrscheinlich in Zukunft irgendwie ganz normal ist, dass wir Roboter als Freunde haben oder sowas, ne? Und irgendwie diese Zukunftsvision in einem positiven Sinne, die gibt es im Film gar nicht, unabhängig davon, wie man dazu steht, ne? Aber es
Stimmt,
ist
Blade Runner,
interessant,
ne? Ja.
dass es sehr konfliktbeladen ist, ne? Ich habe jetzt Her nicht gesehen, muss ich sagen. Ich weiß nicht, ob das irgendwie einen
Ah,
positiven
okay.
Twist nimmt.
Nein, eigentlich überhaupt nicht. Also da hat halt Joaquin Phoenix in seiner tollen Figur eben eine Freundin als Ohrstöpsel und kann sich mit der unterhalten und kann auch mit der quasi telemedial irgendwie dann Sex haben und so weiter. Das soll irgendwie so rein über die auditive Wahrnehmung funktionieren und funktioniert im Film auch wunderbar, super intensiv. Aber ich glaube, ich habe den Film lange nicht mehr gesehen. Am Ende des Films wurde auch wiederum enttäuscht und man kommt eben zur Essenz, dass es halt doch nicht ist. Genau wie hier Blade Runner 2049. Dann hat man halt auch irgendwie seine Freundin, die dann irgendwie als Hologramm irgendwie animiert wird und super toll aussieht und sich mit einem unterhält und dann anguckt und irgendwie voll interagiert und auch sich Sachen merken kann und so weiter. Und dann gibt es auf einmal noch so einen neuen Stift und man kann die überall hin mitnehmen. Aber auch das ist ja, also Blade Runner ist ja super pessimistisch und zeigt ja eine dystopische Zukunftsvision, dass es das halt auch nicht so richtig ist. So, letztlich kommt man drum, dass irgendwie das, was wir hier als Erde wahrnehmen und das, was wir als andere Menschen uns irgendwie umgibt, dass es dann doch irgendwie das sein soll. Das sagt uns anscheinend Film, ja.
Das habe ich übrigens vergessen am Anfang. Ich habe auch Blade Runner letztens mal wieder gesehen, also den ersten Blade Runner. Und
Ja,
das
fantastisch,
habe ich nur einem Kumpel bisher erzählt, aber ich offenbare das jetzt einfach mal ganz kurz. Ich hatte da wirklich eine sehr emotionale Reaktion und da sind so ein paar Tränen geflossen. Gar nicht mal, weil ich so ergriffen war von der Geschichte, sondern einfach, weil ich diese Bilder gesehen habe und ich
Ja.
nicht glauben konnte, wie schön das ist. Wirklich, das war wirklich so dieser Moment von, ich kann das nicht fassen, dass sie das damals gemacht haben. Das ist irgendwie so, es war wirklich ich weiß nicht, so ein emotionales Ergreifen davon, was Menschen oder Regisseure eigentlich imstande sind zu leisten. Das fand ich so toll. Das nur als kleine persönliche Anekdote hier vielleicht zum Schluss dieser
Ja,
Episode. Dann
dass man
ist.
sowas am heutigen Tag über Ridley Scott sagen wird, ist, glaube ich,
Oh, stimmt.
relativ unwahrscheinlich.
Gladiator 2 gerade im Kino. Bekommt sehr viel Häme, ne?
Ja.
Mal gucken. Wir haben ihn, glaube ich, beide noch nicht gesehen, ne?
Nein,
Okay.
ich hab noch nicht gesehen, nein. Ich wollte aber noch sagen, Männer weinen nicht, Männer. schwitzen durch die Augen.
Das ist nochmal ein schönes
Schlusswort. Deine Augen haben geschwitzt, ja?
Ja, richtig. Okay. Ja. Es sei denn, du hast noch ein Thema.
Das war das nochmal neutralisiert.
Wollte das jetzt nicht hier beenden, bevor du...
Ich bin glücklich, habe über alles gesprochen und freue mich natürlich, dass der Film dir gefallen hat, dass ich dir damit ein schönes Filmerlebnis bereiten konnte, ein schönes First Watching. Freut mich.
Kriegt man den noch gut eigentlich?
Ja.
Ja, okay. Weil ich, der gehört natürlich dann auch in die Sammlung, weil ich habe, glaube ich, von Paul W.S. Anderson sonst auch so gut wie alles da.
Den bekommt man. Also ich hatte mir jetzt, wie gesagt, hier auf Blu-ray ist sogar Special Collectors Edition. Ich weiß gar nicht, was daran Special und Collector ist. Irgendwas wird sein. Gibt es bestimmt ein paar Extras. Ist von, warte mal, ich habe den gerade hier liegen, von Paramount. Den gibt es, wie gesagt, dann eben auch bei Paramount Plus. Und den gab es jetzt hier, der war auch wirklich, also überhaupt nicht teuer.
Ja. Keine Werbung, es gibt noch ganz viele andere
Streaming-Dienste. Ach so, das stimmt, Netflix, ja. Nee, was habe ich gesagt? Paramount Minus?
Nee. Richtig, ja. Nee, wir werden nicht bezahlt von Paramount dafür. Ja, aber vielleicht bald, wer weiß. Irgendwie
vielleicht
bekommen wir einen neuen Sponsor oder so. Oder generell
Lukas 10.
Ja, genau. Gut, na dann haben wir es doch, oder?
Sehr schön.
Ja. Dann kommen wir mal dazu, was wir jetzt das nächste Mal machen, beziehungsweise die nächsten Male, muss man ja eigentlich sagen.
Die nächsten drei Male?
Die nächsten drei Male, genau. Okay. Ja, wir sind, glaube ich, beide, kann ich sagen, Fans oder ich sag mal so Bewunderer der Filme von Robert Eggers, kann man sagen.
Absolut.
Ja. Absolut, sagte Lukas. Sehr gut. Und Robert Eggers bringt ja zum Ende des Jahres einen neuen Film ins Kino. Am 25. Dezember erscheint er zumindest in Deutschland hier bei uns in den Lichtspielhäusern. Und zwar eine Neuauflage von Nosferatu. Und ich weiß nicht, inwiefern du irgendwie eine filmhistorische oder eine seebiografischen Bezug, sag mal so, zu Nosferatu hast. Ich glaube, du hast den Werner Herzog-Film mal gesehen.
Ja, oder? Den mag ich sehr.
Den magst du
sehr. Film, ja.
Sehr gut. Hast du den Originalfilm von Murnau auch gesehen? Auch.
Nicht gesehen habe ich aber hier. Ich hab alles hier.
Okay, sehr gut. Denn genau das sind die drei Filme, die wir die nächsten Male besprechen. Ich für meinen Teil habe nur den ersten Nosferatu gesehen von 1922 von Friedrich Wilhelm Murnau. Yes. Und das ist der Film, den wir das nächste Mal besprechen werden. Danach werden wir den Film von Werner Herzog besprechen, aus dem Jahre 1979, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ebenfalls trägt ebenfalls den Titel Nosferatu, bevor wir dann schließlich als großen Jahresendhöhepunkt uns ins Kino wagen und Robert Eggers Adaption dieses Dracula-Stoffes ja im Endeffekt sehen, ne? Weil das ist ja das, was sie eigentlich machen wollten. Dazu erzählen wir euch dann alles in der nächsten Episode. Genau, das ist also unser kleiner Fahrplan in Richtung Jahresende. Wir werden das nächste Mal besprechen Nosferatu, danach Nosferatu und dann schließlich Nosferatu. Nosferatu,
ja, super.
Genau, so machen wir das. Von daher bleibt uns nur noch, euch eine schöne Zeit zu wünschen. Schaut viele Filme und gehabt euch wohl. Tschüss.
Viel Spaß, macht's gut.